Halleluja. Es ist köstlich, dem Herrn zu danken, zu loben und zu preisen. Die Uhren gehen schon richtig, kein Problem. Aber wir fangen vor der Zeit an. Okay, lasst uns aufstehen und lasst uns Gott loben und preisen. Ihn anbeten, Halleluja. Es ist köstlich, dem Herrn zu danken, ihn anzubeten, ihn zu preisen. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, wachsen wie eine Zeder. Halleluja. Und dann, der Herr ist mein Fels. Kein Unrecht findet man an ihm. Lob und Dank. Es ist gut, dem Herrn zu danken, von seiner Güte zu erzählen. Praise Gott. Wir sind hier zusammen, Gott zu loben. Und dieses Haus soll ein Gebetshaus sein. Eine Stätte, wo man mit Gott redet, wo man Gott begegnet und wo Gott zu einem Dinge zeigt für die Zukunft, für die Gegenwart, aber auch Dinge aufdeckt aus der Vergangenheit. Und Halleluja, wir preisen dich, Herr, dass du ein Gott bist, der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft. Ich bete dich an. Amen. Halleluja, wir beten dich an, Vater. Wir rühmen dich, nicht in Jerusalem, nicht in Samaria, sondern hier in Berlin. Und wir preisen dich, Herr, denn du hast diese Stätte erwählt, uns geschenkt und uns zur Verfügung gestellt. Hier sollst du angebetet werden, im Geist und in der Wahrheit. Halleluja. Lass uns den Herrn im Geist anbeten. Umgebung. Herr, und du beschützt ihn und du bewahrst ihn und du schenkst auch heute Abend Salbung. Salbung, Herr, wenn er irgendwo dient und dein Wort verkündigt, dass wenn er Gottes Kinder ermutigt, Herr, salbe du ihn jetzt ganz besonders. Halleluja. Und schütze ihn. Danke, Herr Jesus. Du bist unser Reichtum. Danke, Jesus. Amen. Haben wir noch ein Lied? Amen. Danke, Jesus. Amen. Lass uns Platz nehmen. Wir müssen uns auf den Himmel vorbereiten. Im Himmel wird musiziert. Im Himmel wird jubiliert. Was machst du, wenn du im Himmel ankommst? Kein Instrument kannst du spielen, in die Hände klatschst du nicht. Was machst du dann? Ja, alles, was in uns ist, lobe den Herrn. Alles, was in uns, lobe den Herrn. Du siehst, wie der Teufel die Kinder Gottes beraubt hat. Es ist schlimm, schlimm, schlimm. Mein Thema heute ist, der Feind ist hinter deinem Glauben her. Der hat auf dich abgesehen. Mein Vater hat immer so einen schönen Satz gesagt, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Also wenn du nichts hast, wird dir auch nichts geraubt werden. Aber wenn du was hast, dann sind sie alle hinter deinem Geld her. Solange du nichts auf dem Konto hast, da wirst du keine Werbesachen bekommen, nichts. Aber sobald die Spitz kriegen, der hat ein bisschen was, dann wirst du von allen umworben. Und alle strecken dann die Hände aus. Der Feind ist hinter deinem Glauben her, das ist mein Thema. Aber zuerst einmal ein paar kleine Einladungen. Also morgen ist das Thema, fliehe, solange du fliehen kannst. Und dann am Sonntag, 10 Uhr, wird das Thema sein, gebrauche, was du hast. Hör also diese Predigten an und ich denke, da hat es einiges für dich drin. Es ist also fortlaufend, es ist ein Blog. Und dann haben wir am Montag, 19 Uhr, und solange noch nicht so hell draußen ist, wollen wir noch die Montage als Filmabende sehen oder betrachten oder genießen. Und da wird das Thema sein, Wellenreiter von Hawaii, ein Zeugnis von einem Mann, also der Sportler war und wie er zum Glauben kam und was Christen tun können, wie bekehre ich einen Menschen. Und diesen Film gucken wir uns an und dann wollen wir auch gleichzeitig einladen zu einem Hawaii-Abend. Also mit Hawaii-Toast und so weiter, das wird hier vorbereitet. Vielleicht, also Hawaii-Toast werden wir hier selber besorgen, aber vielleicht denkst du noch an Getränke, was trinken die in Hawaii? Überlege einmal, vielleicht findest du raus, was die dort trinken und das bringst du mit. Oder lass das einfach dir was einfallen. Getränke sollte man mitbringen, denn da kann man nicht einfach nur Kaffee trinken. Also da möchte ich also euch einladen, darüber nachzudenken, was trinken die Leute in Hawaii. Kokosnussmilch vielleicht oder sonst was. Okay, nur nebenbei. Heute Abend, also der Feind ist hinter deinem Glauben her. In dem Augenblick, wo du dich aufmachst, wirst du gejagt. Die Israeliten, die sind ausgezogen aus Ägypten und der Pharao war gleich hinter ihnen her. Obwohl er sie selber gehen ließ oder gehen lassen musste, aber er verfolgt sie. In der Bibel heißt es einmal, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Also es geht um die Wurst, es geht um Ganzes, es geht um alles. Es geht um deine Krone. Und wer die Krone hat, hat die Herrschaft. Jesus sagt, meint ihr, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er noch Glauben finden wird auf dieser Erde? Also die Situation ist sehr tragisch. Also man wird sehr viel Religion finden. Der Antichrist wird sogar da sein. Und der Antichrist wird der frommste Mann sein, den es je gegeben hat zu allen Zeiten. Außer Jesus Christus. Er wird ganz fromm sein. Reden wie ein Lamm, aber handeln wie ein Drache. Und Jesus sagt, meint ihr, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er noch Glauben finden wird hier in Deutschland, in der westlichen Welt? Der Glaube wird vernichtet werden, ausgehöhlt oder entwertet sein. Da wird überhaupt nichts mehr davon da sein. Der Teufel hat aus den Fehlern der letzten 6000 Jahre gelernt. Er weiß, das Blut der Märtyrer, das war der Same der Kirche, und er wird sich hüten. Der Teufel wird sich hüten, sehr hüten und aufpassen, dass er keine Märtyrer liefert. Er weiß, was Märtyrer sind und was Märtyrer bewirken und was Märtyrer verursachen. Also er wird keine Märtyrer mehr liefern. Im Gegenteil, er wird die Christen nicht verfolgen, er wird sie verführen. Also hinter deinem Glauben. Die Gefahr in der westlichen Welt, in der wir hier stehen, ist die Verführung. Und es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Verführung. Also wenn jemand offensichtlich so hinters Licht geführt wird, das ist okay, da erkennt man das noch. Aber so dieses Heimliche, dieses Versteckte, Getarnte, der Teufel tarnt sich. Und er will einfach dein Vermögen. Tolstoi erzählt eine kleine Geschichte. Oder eine schöne, nette Geschichte, der Bauer und der Teufel. Vielleicht habt ihr diese Geschichten mal irgendwo gelesen. Da machen sie ein Geschäft in Russland, im Lesebuch war das drin. Und da macht der Teufel mit dem Bauer ein Geschäft und sagt, du, hör mal, Bauer, diesmal bei dieser Ernte, das, was oben ist, kriegst du und was unten ist, krieg ich. Und dann haben sie gesagt, gut, also haben der Weizen ausgesät. Und was war? Der Teufel hat die Wurzeln gekriegt und der Bauer hat sein Getreide bekommen. Dann sagt der Teufel, nächstes Mal bin ich schlauer. Also dieses Mal beim nächsten Geschäft. Das, was oben ist, kriege ich und was unten ist, das kriegst du. Der Bauer hat Kartoffeln ausgesetzt. Und der Teufel hat nur die Kartoffelstaude bekommen. Und der Bauer hat die Kartoffeln. So ist der Teufel hinter dir her. Die Bibel sagt uns, seid klug und seid ohne falsch. Gehört dazu in dieser Geschichte, also auch vom Teufel und dem Bauer. Es gibt also sichtbare und unsichtbare Verführung und auch die unsichtbare Verfolgung. Und die ist heute sehr massiv und sehr aktuell. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, hat das Wort Gottes uns gesagt, würde kein Mensch selig werden. Also es muss wirklich schlimm sein. Würde kein Mensch also das Ziel erreichen, würde kein Mensch durchblicken, nicht weiterkommen und würde auch gar keinen geistlichen Erfolg mehr haben, kein Wachstum mehr besitzen und gar nicht mehr Jünger Jesus sein können, wenn die Zeit nicht verkürzt würde. Also es geht um die Seligkeit. Deshalb schaffet mit Furcht und Zittern eure Seligkeit. Die Unterwanderung des Glaubens, das ist, wie der Teufel hinter uns her ist. Und es ist ein anderes Wort für Verführung, Unterwanderung. Dein Glaube wird unterwandert, wenn du genau aufpasst. Ganz besonders hier Christen in Europa. Die werden zwar nicht mehr aktiv verfolgt, denn wir haben genug Blut gesehen. Und es gab genug Scheiterhaufen und es gab genug Schauprozesse und so weiter. Aber was zunimmt, ist die Diskriminierung des Volkes Gottes, der Glaubenden. Und da wird eine Vernebelung, dass man keinen Durchblick mehr hat. Also diese Verwirrung und Verunsicherung. Warum geraten so viele Menschen in Stürme und Nöte und so weiter? Manchmal fragt man sich, was haben die verbrochen? Also auch du als Kind Gottes. Hinter dir ist der Teufel her und jagt dich, treibt dich, stresst dich. Du bist ausgezogen, du wolltest nur aus Ägypten raus, du wolltest nur die Sklaverei verlassen, du wolltest nur ein anderes Leben führen. Und jetzt ist Pharao hinter dir her, dann links und rechts die Berge und vor dir das Meer. Also auswegslose Situation. Was habe ich verbrochen? Warum geht es guten Menschen so schlecht, fragt man. Und ich kann dir sagen, warum. Das sind Dämonen am Werk. Fürsten, Mächte und Gewalten, die gönnen dir nichts Gutes. Wenn du das einmal gescheckt und begriffen hast, der Teufel gönnt dir nichts Gutes. Der Pharao gönnt dir nicht einmal die Wüste. Der Pharao gönnt dir nicht einmal den sicheren Tod in der Wüste. Der hätte ruhig die Leute laufen lassen können. Da wusste es, die verrecken sowieso oder die drehen nach 3 Tagen um und kommen zurück. Und das haben sie auch im Geist auch wirklich vollbracht. Und gesagt, warum hast du uns ausgeführt? Wären wir bloß in Ägypten geblieben? Und die wollten sogar nach 30 Jahren Wüstenwanderung zurück nach Ägypten wieder. Also Ägypten steckte in ihnen drin. Aber Pharao jagt sie nach. Ist dumm. Dämonen, was ist das? Lasst uns ein paar Gedanken machen, wenn Stentons kommen, die werden noch mehr darüber sagen. Aber Dämonen, das ist die Entartung des Menschen, Entstellung des Menschen. Und der Teufel versucht dich falsch einzustellen, Entstellung, dass du eine falsche Haltung einnimmst. Das ist, was die Dämonen wollen, dass du nicht Mensch bist. Entmenschlichung, das ist Dämonie in perfekter Form. Dämonen sind unruhige Geister, ruhelos. Die stören dich im Schlaf am allermeisten. Also wenn du das noch nicht gescheckt hast, nachts, dann klopft er an. Er stört deine Andacht. Den ganzen Tag hast du Ruhe und Pause. Aber in dem Augenblick, wo du dir Zeit nimmst für den lieben Gott, plötzlich da piepst es und klingelt es und da passiert es. Dämonen sind also ruhelose Geister, die sind fragwürdige Geister, die immer wieder Fragen stellen, die dich nur aus der Fassung bringen möchten. Und das ist, wie der Teufel arbeitet. Du sollst aus der Fassung gebracht werden. Du sollst aus der Ruhe gebracht werden, aus der Sicherheit, aus der Geborgenheit. Und wir sehen uns nach Geborgenheit. Wir möchten endlich mal Ruhe haben, nicht mit dem Pharao, diesen Treiber, diesen Stecken, diese Hetze und diesen Stress. Wir möchten einfach Frieden haben, aber das gönnt uns nicht. Sind Geister, die ausgefahren sind, selbst unruhig sind und suchen, wo sie gerade bleiben könnten. Das sind Dämonen. Dämonen ziehen in dem ein, was nicht Gott gehört. Auch noch so nebenbei, was Gott ein Greuel ist, das suchen die Dämonen auf. Also die Behausung der Dämonen ist also, was Gott nicht mag, was Gott ärgert, was Gott dahingegeben hat. Da versuchen Dämonen, sich einzunisten. Und Gott erlaubt es. Das, was er nicht beansprucht, das Unkraut, den Mist, den ganzen Dreck kannst du haben, Satan. Guck, dass du das entsorgst. Also, verstehen wir, um was es geht? Wer ist hinter uns her? In dem Augenblick, wo wir nicht richtig zu Gott stehen, sind wir vogelfrei. Kann uns jeder abschießen. Kann mit uns passieren, was das will und so weiter. All das, was nicht von Gott ist und Gott ist und wo Gott nicht drin ist und was Gott nicht gebraucht, alles, was Gott liegen lässt oder wo man Gott liegen lässt, da bezieht der Teufel Position und da nehmen sich die Dämonen ihre an. Nur, dass du es weißt. Dämonen sind etwas für Jenseits, nicht für Diesseits. Die sind Geister der unsichtbaren Welt aus dem Jenseits. Sie suchen Plätze, wo Gott nicht wohnt. Der Teufel ist hinter dir her. Also er sucht einen Platz, wo der Herr nicht zu Hause ist, wo der Herr kein Recht hat und kein Recht nimmt und sagt, nee, danke, da möchte ich nicht hin. Sucht Plätze also auf, wo Gott nicht ist, sucht einsame, verlassene Plätze, das sind Dämonen. Sie suchen eine Ruhestätte und sie suchen am allerliebsten Gottlose. Menschen, die los von Gott sind, die keine Verbindung zu Gott haben, die nicht schnell um Hilfe schreien können, die also nicht mit Gott in Kontakt stehen. Wenn das Haus dort nicht bewohnt ist, heißt es in der Bibel, wenn es nicht voll ist, dann kommen die Dämonen und stürmen das Haus und mit den Menschen wird es 7-mal schlimmer, als es vorher war. Und das wird hier auf Erden. Die stürmen das Haus in der anderen unsichtbaren Welt und es wird dann mit den Menschen hier unten 7-mal schlimmer wie vorher. Also es ist so wichtig, dass du es weißt, du hast drüben ein Haus und hier ein Haus. Jesus geht hin, uns eine Stätte zu bereiten. Und eigentlich für alle Menschen ist eine Stätte vorbereitet. Also Gott hat schon geplant eine Stätte in der Herrlichkeit. Aber wenn du die Stätte nicht bewohnst, bewohnen andere. Und der Teufel ist ein guter Hausbesetzer. Er weiß, wie er sich einschleichen kann. Er weiß, wie er reinkommen kann, wenn du nicht aufpasst. Also es ist weniger, wenn du nicht aufpasst, sondern wenn du nicht da bist, wo du hingehörst. Wenn du nicht das tust, was du tun solltest. Wenn du nicht deine Position einnimmst, dann kommt er. Alles, was von selbst kommt. Und das ist, wie die Dämonen hinter dir her sind. Alles, wo du nicht einen Auftrag Gottes hast, einen Befehl des Herrn, eine Berufung vom Herrn und wo Gott dich nicht hingestellt hat und wo Gott dir nicht befohlen hat, da kommt der Teufel und stellt alles in Frage. Also so jagt der Teufel den Kindern Gottes nach. Wenn du einen Film mal aus der Tierwelt gesehen hast, wann jagt ein Löwe ein Tier? Es versucht zuerst einmal vom Rudel abzutrennen. Und wenn er es das geschafft hat, mal vom Rudel abzutrennen, dann konzentriert sich alles nicht auf das Rudel, auf die Masse der Tiere, sondern auf den Einzelnen, der sich von der Herde getrennt hat. Und deshalb ist es nichts gefährlicher, als sich von der Herde abbringen zu lassen, was es auch immer ist. Es ist die Gemeinde auf der einen Seite. Dämonen sind gefallene Wesen, ganz schnell noch dazu. Und Dämonen kommen immer ungebeten. Sie platzen plötzlich rein, versuchen so einen Keil reinzuschieben. Sie drängen sich auf. Alles, was sich dir selbst aufdrängt, das musst du unbedingt gesehen und gehört haben. Vergiss es. Wenn du das unbedingt gesehen und gehört haben solltest, dann musst du es der liebe Gott selber sagen, dass es so wichtig ist. Dann muss es im Wort Gottes stehen. Aber wenn Leute kommen und unbedingt, alles was so unbedingt ist, so schnell, und zwar heute und am schnellsten, gerade jetzt noch aufspringen und nach Hause rennen und ausschalten, ist vom Teufel. Gott ist ein Gott der Ruhe, ein Gott des Friedens, ein Gott der Harmonie, ein Gott der Gelassenheit. Der kann es auch stehen lassen. Also Dämonen, sie kommen ungerufen, ungefragt und sie nötigen einen. Und dann nachher hinterher stellt sich raus, es war eine Lüge. Sag doch deinem Gott ab. Also jetzt reicht es, ist es genug. Sag doch deinem Gott ab. Jeder, der nicht erfüllt wird vom Heiligen Geist, der lebt gefährlich. Also jeder, der nicht ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Jeder, der nicht vom Geist geleitet wird, wird vom Teufel geritten. Luther sagt, einer reitet uns immer, entweder Gott oder Satan. Also der Teufel ist hinter dir her. Und deshalb ist es so wichtig, die Leitung des Heiligen Geistes zu haben, voll des Heiligen Geistes zu sein. Dämonen sind also Hausbesitzer, die immer nur leere Häuser suchen, leere Christen suchen. Dämonen wollen nämlich nicht in die Hölle. Das ist nämlich ihr Platz. Dort ist ihre Behausung, von Gott bestimmt. Aber da wollen sie nicht hin. Sie suchen deshalb gottlose Menschen und die machen dann dementsprechend die Hölle hier auf Erden durch mit ihnen. Denn die Hölle ist ja für den Teufel und seine Engel bestimmt und nicht für den Menschen. Aber die Dämonen sind scharf auf Menschen, die nicht mit Gott verbunden sind. Denn das ist freiwillig für sie. In einem Menschen wohnt entweder Gott oder die unreinen Geister, die gefallenen Geister, genannt Dämonen. Wenn das Haus leer bleibt, wird es gestürmt. Mach dich gefasst. Deshalb, der Teufel ist hinter deinem Glauben her. Er möchte deine Einstellung nehmen, er möchte deine Position nehmen, er möchte dich bewohnen, er möchte die Herrschaft über dein Leben ausüben. Denn er weiß ganz genau, Gott hat den Menschen befohlen, herrsche du darüber. Füllet die Erde und mehret euch und. Wir haben so viele große Aufträge von Gott und das weiß er. Wir können nichts, aber wenn wir den Menschen dazu bekommen, dann haben wir wieder eine Behausung. Wenn das Haus leer bleibt, wird es gestürmt. Ein Leben ohne Gott wird von Dämonen bezogen, was es auch ist. Eine Familie ohne Gott wird von Dämonen bezogen, was es auch immer ist. Kinder ohne Gott werden von Dämonen erzogen und bezogen. Wenn die Kinder nicht frühzeitig Gott lernen, lernen sie Hokuspokus. Lernen allen möglichen Aberglauben und Unglauben kennen. Jugend ohne Gott wird von Dämonen erfasst. Ein Körper ohne Gott, wenn dein Körper nicht ein Tempel des Heiligen Geistes ist, kommen alle möglichen Verirrungen, Verderbnisse, Verunsicherung, alle möglichen Ängste überfallen dich dann plötzlich. Der Körper ohne Gott. Und deshalb ist der Körper so wichtig, dass der genauso geheiligt wird. Nicht nur die Seele und der Geist, sondern auch dein Körper muss unsträflich bewahrt werden bis auf den Tag Jesu Christi. Dass in deinem Körper nichts drin ist, in deinem Fleisch, was nicht von Gott herkommen würde. Du musst alles von Gott annehmen, deine Hände, deine Füße, dein Kopf, dein Herz. Und das Herz ist sowas, das Herz kann gesund und krank sein. Und alle Krankheiten landen beim Herzen. Und deshalb, das Herz ist so wichtig. Wer wohnt in deinem Herzen? Wenn in deinem Herzen guter Geist wohnt, dann wohnt auch in deinen Füßen guter Geist und in deinen Händen guter Geist. Denn das Herz ist das Zentrum des Menschen. Kleinstes Ding ist Gutes und Schlechtes. Beides kann das Herz erfassen und für beides ist das Herz offen. Nur wem öffnest du dich mit deinem Herzen? Gott oder Satan? Wissenschaft ohne Gott wird von Dämonen bezogen. Religion oder Kirche, Gemeinde ohne Gott kommen die Dämonen. Du sagst ja, das kann es doch nicht möglich sein. Doch, es gibt so viel. Und in der Bibel heißt es einmal im 1. Korinther 12, was die Heiden opfern, das opfern sie den Dämonen. Weil sie das nicht erkennen und sie denken, das ist Gott, aber das ist nur ja, teuflisches Zeug. Dämonen kommen immer über Wunden und Verletzungen. Deshalb ist der Satan hinter dir her und er versucht dich permanent zu verletzen. Und er achtet darauf, wo kann ich ihm nicht nur das Bein stellen, das wäre zu wenig, wo kann ich so einen Stich ihm geben, Stich ins Herz am liebsten. Und du merkst, wenn du so einen Stich, einen Herzstich hast und dann beginnst du dich zu ängstigen, machst schon dein Testament. Und schreibst deine Biografie so ein Herzstich. Der Teufel versucht dich zu verletzen durch Worte, durch Reaktionen, durch schlechten Blick. Und natürlich, du bist selber schuld, wenn du dich verletzen lässt. Wenn du nicht den Schild des Glaubens verwendest. Weißt du, wenn du hinter jedem Blick, also, guck mal, der hat mich so schief angeguckt. Der hat was gegen mich. Der hasst mich. Weißt du, vielleicht ist er nicht ausgeschlafen gewesen, gerade heute Morgen. Aber wir nehmen das alles dramatisch. Unsere Reaktion ist die Wirkung der Verletzung, wie du darauf reagierst. Und jetzt habe ich einen Kratzer natürlich hinten drin. Weißt du, bei mir war es, ich habe das Auto frisch nach Hause geholt und mache meinen Deckel, Kofferraumdeckel auf und der Deckel geht höher als die Garagentür ist und habe ich schon einen Kratzer drin. Ich habe gesagt, guck mal, so heiliges Blechle und schon ein Kratzer drin. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einen Fisch genommen und diesen Fisch draufgeklebt und keiner weiß es, dass da ein Kratzer ist. Und keiner guckt, dass da ein Kratzer ist. Jesus draufkleben, den Fisch. Und dann ist der Kratzer weg. Aber wir machen manchmal so ein Drama, so eine Tragödie, da ist was Furchtbares passiert, gegen so Blechle. Dämonen wollen dich verletzen und verwunden. Die achten drauf, wo ist der verletzlich? Wo ist die Stelle, die nicht mit dem Blut bedeckt ist, wie beim Siegfried? Dämonen greifen dich nur dort an, wo du also verletzbar bist. Und die Frage ist, wo bist du verletzbar? Der Teufel ist hinter dir her und er denkt darüber nach. Und wir wollten ein bisschen nachdenken, wo bin ich verletzbar? In meinen Emotionen? In meinen Finanzen? In meinen Beziehungen? Vielleicht jemand eifersüchtig oder neidisch? Da kann ich verletzbar sein oder irgendwie in Gedanken. Wo bin ich verletzbar? Und wo bin ich stark? Warum greifen Dämonen gerade deinen Körper an? Weil sie keinen Körper haben. Sie greifen nach deinem Geist, weil sie selber keinen Geist haben. Die sind nur Luftblasen. Sie haben kein Geld, deshalb greifen sie dein Geld an. Und sie werden immer, die meisten Ehen gehen kaputt wegen Finanzen. Natürlich auch wegen anderen Sachen, aber Finanzen, Geld. Und du weißt, wenn du kein Geld hast, ist nichts. Hast du zu viel Geld, ist auch wieder nichts. So, was ist jetzt richtig? Die Dämonen haben keine Kinder, deshalb greifen sie deine Kinder an. Und die Dämonen haben keine Glieder, deshalb greifen sie ständig permanent deine Körperteile, deine Glieder an. Und sie haben keine Familie, deshalb greifen sie deine Familie an. Und so könnte ich weitermachen. Wir werden angegriffen, wenn wir leer sind und passiv. Du wirst immer vom Feind angegriffen. Der Teufel ist hinter dir her, wenn du Leere spürst, Schwangerschaftsdepression, da ist der Bauch leer und so weiter. Und dann, es gibt bei den meisten Frauen dann diese Schwangerschaftsdepression. Wenn du hungerst, der Teufel trat zu Jesus heran, als er ihn hungerte. Herr, das sind doch Steine, du kannst doch ein Wunder wirken, mach doch was. Du siehst also, der Teufel hat sogar Jesus im Visier genommen und hätte es damals fertiggebracht, Jesus nur anzulocken und dass er hinguckt. Und vielleicht sagt, ich werde mal probieren, ich nehme so einen Stein in die Hand. Und Vater, kannst du aus Steine Brot machen? Oder befohlen, seine Autorität gebraucht. Du siehst also, der Teufel ist hinter dir her, dass du sogar deine Autorität, die du von Gott hast, missbrauchst. Ja, wir haben Kinder Gottes, haben wir Kraft. Im Namen Jesu befehle ich, Steine werden zu Brot. Ich muss mir vorstellen, wenn der Herr Jesus gesagt hätte, Steine werden zu Brot, was da passiert wäre. Die Erde wäre ein Sumpf geworden. Und die Steine halten die Welt zusammen. Und deshalb sagt er, Lazarus, komm du raus. Er hat dann beim Namen gerufen. Wenn er gesagt hätte, komm raus, dann wären alle Toten auferstanden. Hätte der Teufel vorgegriffen. Weißt du, wir brauchen eine ganz persönliche Berufung von Gott, für bestimmte Dinge zu tun. Und nicht, dass wir denken, das kann ich beweisen, das können wir. Also wir nehmen und preisen den Sieg des Herrn, salben mit Öl und wir haben schon die ganze Schmiererei. Nein, so ist es nicht. Der Teufel versucht uns zu manipulieren, greift uns an, wenn wir passiv sind, wenn wir schläfrig sind, wenn wir andere Gedanken haben. Wo hat Satan das Herz eines Apostels erfüllt? Bei einer gesegneten Stunde, wo die anderen gesegnet werden, werden die anderen ungesegnet. Bei den einen fährt der Teufel raus und bei den anderen fährt er rein. Und wir sehen also hier bei Maria Magdalena, sie salbt Jesus, betet Jesus an, sie wird befreit, die Dämonen fahren von ihr aus, 7 Stück sogar an der Zahl wahrscheinlich. Der Herr hat sie befreit und sie dankt Jesus dafür. Und zum Judas kommt der Teufel und er erfüllt sein Herz. Und wie hat er sein Herz erfüllt? Oh Herr, hätten wir das Geld damals, oder hätten wir das Öl verkauft, wir hätten das und das und das und das alles machen können. Humanismus ist so ein Weg, wie Satan uns eine Falle stellt. Aber guck mal, was könnten wir für den Herrgott alles machen? Was könnten wir erreichen, wenn wir diese 50.000, 100.000 oder 1 Million oder was weiß ich, wenn wir das dort und dort einsetzen würden? Das will der Herr gar nicht. Der hat ganz andere Pläne. Denn er sagt, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und deshalb, wir versuchen immer wieder menschlich dahinter zu kommen. Die Dämonen treten immer auf den Plan, wenn du müde bist, erschöpft bist, krank bist, traurig bist. Viele Leute werden belastet, kommen dann nach Hause und wundern sich, wo kommt das alles her. Es kommt meistens nicht auf einmal. Weißt du, wenn der Dämonen über eine Macht ergreifen, es kommt meistens nach 6 Monaten. Und einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr oder 18 Monaten. Zum Beispiel, hast gepflegt jemand und hast dich so verausgabt und jetzt ist die Oma gestorben, die liebe Tante, und jetzt bist du leer, jetzt hast du keine Aufgabe mehr, bist womöglich sogar arbeitslos oder sagst, jetzt bin ich so froh. Aber in dem Moment, wo du erleichtert wirst und nicht keine neue Verpflichtung hast, in dem Moment kommt der Teufel und belastet dich. Ist ähnlich wie Schwangerschaftsdepression. Und es wirkt sich nicht sofort aus, denn auch der böse Same geht nicht sofort auf, braucht auch seine Zeit zum Aufgehen. Wenigstens eine Woche, oder bis du so einen Keimling siehst. Aber du merkst, und du kriegst meistens, also Leute, die bei jemandem sich verausgabt haben, jemanden gepflegt haben, hingebungsvoll gepflegt haben, und dann ausgebrannt sind. Und der Teufel kommt immer, wenn Menschen ausgebrannt sind. Dann versucht er, fremdes Feuer zu bringen. Und dann kommen dann die ganzen Geister zurück, das Haus ist leer und es wird gestürmt. Und es wird 7-mal schlimmer mit dem guten Menschen, als es vorher war. Wenn man aus der Gnade fällt, beginnen die Dämonen auf einen zu arbeiten. Der Teufel ist da, wenn du nicht mehr in der Gnade stehst, wenn du nicht mehr in der Demut Gottes stehst. Das ist auch eine Tragödie. Indem du anfängst, wie viele Leute waren da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30. Und so weiter, wenn du anfängst zu zählen, Gott zählt nicht, Gott wiegt. Und wenn wir nicht mehr in der Gnade sind, sondern nur noch menschliche Leistung, das haben wir geleistet, das haben wir gemacht, du fällst aus der Gnade raus. Du beginnst, in deiner eigenen Kraft zu arbeiten. Und das merkst du gar nicht. Und der Teufel will immer wieder versuchen, dich dazu bringen, dass du sagst, das haben wir geschafft. Und das schaffen wir in unserer eigenen Kraft. Glaub doch nicht, dass der Teufel so tollpatschig ist und mit dem Pferdefuß kommt und so weiter und was weiß ich da mit Hörner. Der verstellt sich als Engel des Lichts, kommt immer mit guten Absichten. Der Teufel kommt immer mit guten Absichten, kommt mit der Absicht der Heilung, kommt mit der Absicht der Befreiung, kommt mit der Absicht der Segnung, kommt mit der Absicht des Erfolgs. Wenn du nicht aufpasst, er riecht dich. Weißt du, in dem Augenblick, wo du aus der Gnade gefallen bist, dann riecht der Teufel, der ist anfällig jetzt dafür für mich. Und er kann nur dich angreifen, wenn du nicht unter der Gnade und der Salbung Gottes bist. Da beginnt er dich zu verfolgen, dann guckt er, wo du dahin gehst und was du da machst und so weiter. Und er kommt zu dir und in dem Augenblick, wo du irgendwo unzufrieden bist, mit dem Pastor, mit den Geschwistern, mit dir selber, mit dem Wort Gottes, er kommt zu dir und bringt dich zu Fall, wenn du sagst, also in der Bibel finde ich nicht mehr alles. Also ich brauche noch außerbiblische Offenbarungen. Und dann kommt er mit dem Lorbeerkranz, ich meine Jakob Lorbeer, kommt mit manchen anderen Leuten, den Spezialisten dann und so weiter, dann versucht er dich dazu, guck mal, der hat, was der Mann an Offenbarungen hat. Nein, alles was du brauchst, steht in der Bibel, du brauchst nur den Heiligen Geist. Aber der Teufel kommt und sagt, mehr, dieses Stichwort mehr, der gibt dir dieses Stichwort mehr, da hast du in der Gemeinde, in dem Kreis und so weiter, da hast du mir, ich habe auch immer oft gedacht in meinem jungen Christenleben, also weißt du, die anderen, ich weiß gar nicht, unsere Geschwister, wir sind nur so klein und so wenig und es dreht sich alles im Kreis, die haben viel mehr, guck mal an, wie es die alles haben. Komme ich hin, die kochen auch mit Wasser. Und dann, wenn du dann hinter den Kulissen schaust, dann sagst du, lieber Gott, ich danke dir, dass ich gar nicht zu denen gehören darf. Ich danke dir. Denn du siehst dann, wie es menschelt. Du glaubst, die anderen haben alle mehr. Nein. Und der Teufel macht dich unzufrieden. Unzufrieden mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deiner Arbeit. Und die meisten Leute verlieren ihre Berufung, indem sie unzufrieden werden. Und dann beginnt der Teufel sich für dich zu interessieren. Zuerst mal ein bisschen tätschelt er. Das Erste, was der Teufel macht, ist, er schmeichelt dir. Er streichelt dich. Er lobt dich. Und er sagt, guck mal, was du für eine Salbung hast. Was du für eine Vollmacht hast. Was du für eine Gnade hast. Was du für eine Erkenntnis hast. Und so legt er dich rein. Zuerst lobt er dich. Er wird dich nie tadeln. Er wäre ein dummer Teufel. Aber er hat eine gute Bildung und Ausbildung. Er war der oberste Engel aller Engel. Luzifer, der gefallen ist. An ihm musste alles vorbei, was in den Himmel rein wollte. Also er kennt sie bestens aus. Und Leute, lasst uns nicht mit dem Teufel spielen. Und so weiter. Er lobt zuerst. Das ist tiefe, er ist der beste Psychologe, der es gibt. Zuerst hebt er einen in den Himmel. Und dann haut er eins rauf. Und dann schnappt die Falle zu. Und weißt du, mit Speck fängt man Mäuse. Und so arbeitet auch der Feind. Der Teufel ist hinter dir her. Ich warne, pass gut auf. Pass jetzt auch auf, was ich noch zu sagen habe. Wenn man nicht mehr in der Salbung ist, dann beginnt ein anderer Geist uns plötzlich zu kontrollieren. Dann fangen zuerst mal Menschen uns zu kontrollieren, Organisationen zu kontrollieren. Die Salbung verlierst du, wenn du nicht mehr demütig bist. Wenn du dir nicht mehr genügen lässt, wenn du nicht mehr Gott genug vertraust, wenn du unzufrieden bist, wenn du nicht mehr nach dem Wort Gottes wandelst, was er da gesagt hat, wenn du dem Herrn nicht mehr gehorchst. In dem Moment kommt der Feind und sagt, du horch mal, ich habe eine Lösung für dich. Ich weiß, was du nicht weißt. Und ich sage es dir. Sollte Gott gesagt haben, so kommt der Spitzbub. Sollte Gott, er sagt nichts Verkehrtes. Er sagt alles richtig. Dein Leben ist so wichtig, dass es ausgerichtet ist absolut nach Gott. Hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Satan hat die Schlacht verloren, das musst du wissen. Und zwar im Jenseits. Und jetzt muss im Diesseits auch implausibel gemacht werden. Und es gibt ein bewusstes und ein unbewusstes Leben. Also wir leben ein unsichtbares Leben und ein sichtbares Leben. Das unsichtbare Leben lebt man in der Freizeit, im Verborgenen, im Stillen. Da sieht niemand, das ist nicht das öffentliche Leben in der Gemeinde, sondern das verborgene Leben ist zu Hause oder in deinem Inneren, wo kein Mensch dahin kommt, wo niemand nicht einmal dahinter kommt. Aber der Satan sieht es ganz genau, weil er Geist ist. Und er sieht ganz genau, was du willst und was du nicht willst, ob du in der Gegenwart Gottes wandelst oder nicht. Auf Golgatha ist der Teufel besiegt, das ist uns klar, aber dieser Sieg muss auch im Diesseits sichtbar werden. Das Haus drüben darf nicht leer sein und das Haus hier darf nicht leer sein. Das muss in beides übereinstimmen. Nicht, dass drüben das Haus voll ist und hier ist nichts. Denn dann sagt der Teufel, hör mal, da ist eine Diskrepanz, das ist ein Unterschied. Weißt du, im Geist, in der Seele, da jubelst und jodelst und jubilierst und alles Mögliche. Aber wie sieht es im Praktischen aus? Also das Geistige, Geistliche und das Praktische. Wenn da eine Diskrepanz ist, wenn da ein Unterschied ist, wenn du dem Heiland, oh süßer Jesus, liebster Jesus, sagst und ihm da was vorjubelst und so weiter, aber dein Leben nicht demnach stimmt, keine Übereinstimmung ist, vergiss den ganzen Käse. Das ist nur Theater. Und der Teufel weiß ganz genau, ob es echt ist oder nur gespielt ist. Und deshalb, er ist hinter allen Theaterleute her, die immer so Theater spielen dem lieben Gott, was vorspielen, was den anderen vormachen. Guck mal, wie fromm der ist. Als ich nach Heilbronn mal kam, da haben wir so einen kleinen Mann gehabt und der hat gebetet, lieber Jesus, meine Frau hat gesagt, Mensch, der hat ein tiefes geistliches Leben. Lieber Jesus, der hat gebetet, habe ich gedacht, der liebe Gott spricht. So hat er gebetet. Und als ich dann, wenn man den genauer angeguckt hat, habe ich gesagt, lieber Gott, hab Gnade mit diesen Menschen. Aber wenn, weißt du, wir sind im Gebet andere Menschen als im Leben. Deshalb, wie bist du im Leben und wie bist du im Gebet? Und der Teufel weiß ganz genau, weil er durchschaut dich. Satan begehrt euer, hat der Herr Jesus einmal von seinen Aposteln gesagt. Und Satan will euch sieben. Und Satan wird euch untersuchen, Satan will euch prüfen. Und Satan prüft, und das ist, wie der Teufel hinter uns her ist. Und Gott sagt, gut, der ist ja eigentlich ein Erdenbürger, der Mensch. Du und ich, wir sind eigentlich, und jetzt sage ich noch eine Wahrheit, die meisten Leute akzeptieren nichts oder glauben es nicht. Auch wenn wir bekehrt sind, wir sind immer noch Menschen. Wir haben zwei Füße und zwei Ohren und zwei Hände und was weiß ich und sonst was, was alles. Wir sind irdische Wesen, wir sind ein Teil dieser Welt. Und jetzt müssen wir transformiert werden von alles, was wir hier haben, muss Gottes Eigentum werden. Muss Gott zu Füßen liegen. Meine Hände müssen Gott dienen, meine Füße müssen Gott dienen und so weiter. Aber der Mensch ist im Bereich Satans immer noch. Unter der Herrschaft Satans. Und solange Erde besteht, wird es eine Herrschaft geben. Und zuletzt sogar der Antichrist. Es wird eine Macht geben, wird Autoritäten geben und der Teufel herrscht über die Autoritäten dieser Welt und du musst dich der Obrigkeit unterordnen oder du willst, kannst gar nicht mal auswandern. Heute wüsste ich gar nicht mal mehr, wo ich auswandern würde. Sogar der Nordpol und der Südpol ist schon verteilt. Also wo kannst du noch auswandern? Und den Mond, da haben sie auch schon verteilt, auf den Mond, wenn du dorthin fliegen würdest. Wo kannst du heute noch auswandern? Überall sind irdische Autoritäten bereits drin und haben ihren Fuß drin. So, wir sind in dieser Welt, aber wir müssen immer mehr von Gott abhängig werden und gotthörig sein und unter Kontrolle des Herrn sein. Das ist das große Geheimnis. Also die Dämonen warten, passen auf, ob dein Haus drüben und hier, beide Häuser, dein Gartenhaus und dein himmlisches Haus, deine Hütte und dein Palast, ob die beide bewohnt sind. Und beide hängen zusammen. So wie du hier auf dieser Erde bist, so bist du auch drüben. Und so wie du drüben bist, so bist du auch hier auf dieser Erde. Denn was ihr löst auf Erden, ist im Himmel gelöst. Und was ihr auf Erden bindet, ist im Himmel gebunden. Das hängt zusammen, es ist unzertrennlich. Viele Menschen, 1. Korinther, habe ich gesagt, da heißt es, viele Menschen bringen unbewusst 1. Korinther 10, Vers 20, glaube ich wenigstens, dass es dort steht, bringen unbewusst dem Teufel den Dämonen Opfer, unbewusst. Die Heiden ist die Rede, was Paulus sagt, sie bringen unbewusst Opfer. Der Teufel ist hinter dir her und er wartet auf dein Opfer. Und was sind Opfer, auf die der Teufel scharf ist, auf die er wartet? Ich möchte einfach ein paar Gedanken in den Raum stellen. Jede Gewalt stärkt den Teufel. Jeder Stolz, jeder Hochmut stärkt den Teufel. Jeder Zwang, jede Sünde, jede Lüge, jeder Betrug stärkt den Teufel. Jede Rebellion, du musst dich nur einmal ärgern und schon hast du dem Teufel die Tür aufgemacht. Und schon ist er hinter dir her, hat einen Zugang zu dir. Nur einmal dich aufregen. Jeder Ungehorsam stärkt den Teufel. Jeder Ehebruch, jede Vergewaltigung, jede Abtreibung, jetzt könnte ich die Sünden noch aufzählen, aber das ist zu weit gegriffen, aber lass uns lieber bei Ärger bleiben. Und wie oft hast du dich schon geärgert? Vielleicht heute schon ein paar Mal. Jede Sünde, jede negative Tat stärkt den Teufel. Jeder schmutzige Film, den du dir anguckst, stärkt und füttert den Teufel. Die Dämonen, die werden gefüttert. Da siehst du Leid und Grausamkeit und Brutalität. Jeder Krieg stärkt den Teufel. Glaubt doch nicht, dass man aus jedem Krieg siegreich und positiv rauskommt. Aus jedem Krieg ist die Welt immer noch negativ rausgekommen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und selbst wenn es 100. Weltkrieg wäre und so weiter. Die Menschen kommen immer negativ raus. Die Karte wird neu verteilt. Jede Waffe, die produziert wurde bisher, wurde immer noch eingesetzt. Jeder Selbstmord stärkt den Teufel. Deshalb Leute, die Selbstmordversuche gemacht haben, die haben den Teufel ganz kräftig gefüttert. Und deshalb hat der Teufel Rechte, denn du wolltest ja nicht leben. Weißt du hast in deinem Geist etwas dir vorgenommen, etwas durchgeführt und es war Gnade Gottes, dass du verhindert worden bist. Aber der Stoff ist da. Das bleibt in deiner Erinnerung, in deinem Bewusstsein, es muss gelöscht werden. Und da hat der Teufel Zugang. Jede Lästerung stärkt den Teufel. Und die Gräuel, egal was es ist, kannst nachlesen in der Bibel, was Gott ein Gräuel ist. Darauf hat der Teufel abgesehen und wartet, bis du irgendwie so ein Knochen ihm hinschmeißt, auf Deutsch gesagt. Jede schlechte, negative Gewohnheit Nein, ich würde lieber sagen, jede Gewohnheit, gute oder schlechte, bindet den Teufel. Du sagst ja, wie bitte gute Gewohnheit? Gute Gewohnheit kann dich genauso von Jesus wegbringen wie schlechte Gewohnheit. Deshalb pass auf die Gewohnheiten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und das ist, darauf hat der Teufel abgesehen, aus Gewohnheit. Und Maria und Josef, wo haben sie den Heiland verloren? Aus Gewohnheit gingen sie regelmäßig nach Jerusalem. Und sie haben nicht gemerkt, der Heiland geht nicht mehr mit. Aus Gewohnheit. Deshalb also gute Gewohnheiten. Das sind solche Einfallstore, da der Teufel achtet. Also regelmäßig, der geht jeden Freitag und jeden Samstag und jeden Sonntag hierher. Naja, pass mal auf unterwegs, wenn der aus dem Bus aussteigt oder aus der U-Bahn. Gewohnheiten. Wir sollten als Christen flexibel sein. Und welche der Geist Gottes leitet, die leben nicht nach Gewohnheit, sondern die wissen nicht, was morgen passiert. Und deshalb, die sorgen sich nicht auf morgen und übermorgen. Die wissen, dass Gott hat heute uns Gnade geschenkt und Gott wird uns morgen wieder auch wieder mit Manna versorgen und wir werden morgen genauso weitergehen. Diese Gewohnheit. Gewohnheit kann ein Einfallstor sein für den Teufel. Die Banditen, Terroristen und so weiter, die beobachten zuerst einmal und spionieren einen aus. Also was macht er so regelmäßig? Was guckt er sich so regelmäßig an? Was hört er regelmäßig? Wo kauft er regelmäßig ein? Und dann wird was untergejubelt. Ich habe einen lieben Bruder gehabt in Sizilien und der ging in so, ja, Leute haben gewarnt, Bruder, geh nicht nach Sizilien, dort ist die Mafia und dort ist gefährlich. Und unser Bruder hat gesagt, der Herr hat mir gesagt, ich gehe nach Sizilien. Und er ging hin, das ist noch vor 30, 40 Jahren schon, ich glaube 40 Jahre etwa ist es schon her. Und ich gehe nach Sizilien. Und Leute haben gesagt, das ist gefährlich. Und geh nicht allein. Oh, der Herr hat es gesagt. Und okay, er ist losgezogen, hat dort evangelisiert, ein russischer Bruder, Alex hieß er, hat dort missioniert und gepredigt. Und die Mafioses haben gesagt, du, der stört uns, der bringt hier alles durcheinander mit seinen Predigten. Leute bekehren sich und womöglich, wenn die Leute jetzt bekehren und sich anfangen zu beichten und auszupacken, um Himmels Willen, was kommt dabei raus? Der muss weg. Und der ist nicht raus, sondern der glaubte, Gott hat ihn dorthin geschickt und dort soll er wirken für den Herrn. Und dann haben sie gesagt, horch mal, und haben beobachtet, was er macht. Der hat bei einem Obsthändler immer sein Gemüse gekauft. Und dann haben sie Gemüse vergiftet. Also sie haben nicht gesagt, dass es vergiftet sind, sondern haben gesagt, wenn der Alex kommt, gib ihm dieses Gemüse oder dieses Obst. Gib ihm dieses Obst. Und unser Bruder hat eine Geistesleitung gehabt. Der ging zwar zu seinem Händler. Nein, sagt er, ich suche mein Obst selber aus. Ich will diesen Orange und diese Orange. Und er hat selber rausgesucht. Und da kam die ganze Sache raus. Woher weiß er das alles? Und so weiter. Das ist ja bezahlt. Jemand hat für ihn bezahlt und möchte ihm schenken. Und so weiter. Kann das umsonst haben? Nein, sagt er, ich bezahle meine Sachen selber. Und du musst sogar aufpassen, wer schenkt dir was? Der Teufel schenkt zuerst einmal. Der ist sehr großzügig. Und du siehst, also er versucht dir immer eine Falle zu stellen. Er ist ein Fallensteller, sagt uns die Bibel. Aus Gewohnheit. Also nicht jede Gewohnheit und überhaupt keine Gewohnheit ist gut. Wir sollen individuell, flexibel leben, veränderlich leben. Jeder Tag ist seine Güte neu, jeder Tag hat seine eigene Plage und dergleichen und sich nicht festlegen. Also gestern war es so, Gott wiederholt seine Wunder nicht. Jeder Tag ist etwas Einmaliges, was Besonderes für dich. Warum wirst du abgelehnt? Warum mag dich der Teufel nicht und die Menschen, die ihm gehören? Und eines der Sachen ist, dass der Feind dich hasst, weil du Gott liebst. Du wirst gehasst, weil du Gott liebst. Weil du nicht mehr Bürger dieses Systems bist. Und solange du dich anpasst und allen Recht tust, vor allem den Obrigkeiten Recht tust und so weiter, wirst du feiner Maxis sein. Aber widersprech mal und sag, nein, wir stehlen nicht oder wir lügen nicht. Der Chef ist nicht da. Obwohl er auf der anderen Seite vom Tisch sitzt, verstehst du, und es wird gelogen. Wie viele Sekretärinnen müssen permanent lügen, der Chef ist nicht da? Das ist Lüge. Und der Teufel versucht dich zuerst einmal mit kleinen Sünden, nicht mit den großen Sünden, er versucht dich zuerst mal in kleinen, zuerst mal den kleinen Finger, versucht zuerst mal deine Schwächen auszunutzen. Und wenn du einmal gelogen hast, kannst du nicht zweites Mal sagen, nein, das mache ich nicht. Aber warum haben sie gestern gesagt, dass ich nicht da bin? Und heute? Weißt du, der versucht dann zuerst bringt er dich zu Fall und dann versucht er dich damit zu drücken und zu manipulieren. Dann wird es zur Macht der Sünde in deinem Leben. Satan versucht die Menschen zu isolieren. Das ist also auch, wer hinter dir her ist. Also wenn er nicht fertig kriegt, dass du fällst und versagst und stolperst und aufgibst, dann versucht er dich zu isolieren. Denn er will dich auf jeden Fall von deinem Ziel abbringen, von deiner Erlösung. Und will irgendwie dich zunichte machen. Der versucht dich so auszuschalten. Also plötzlich wirst du isoliert. Keiner will mit dir was zu tun haben mehr. Du bist so ein Außenseiter. Man versucht dich zu entmündigen. Man versucht dir deine Ansprüche zu rauben, die du hast, was dir zusteht. Dich zu entrechten, zu entmachten. Versucht man dir deine Familie zu rauben, dich in Not zu bringen. Dir deinen Partner, deine Kinder und was es auch alles ist zu nehmen. Wenn er schon dich nicht nehmen kann, versucht er dann, deine Umgebung zu zerstören. Und jetzt ist die Frage, was lassen wir uns alles gefallen? Und eine Sache ist, die Kinder Gottes sind dumm. Gott möge mir verzeihen, dass ich so denke und sage, aber die sind dumm, die lassen sich viel zu viel gefallen. Die lassen sich viel zu viel vom Teufel gefallen. Die Bibel sagt, widerstehet dem Fest im Glauben. Du musst sagen, nein, nein und nochmals nein. Und deine Familie, ich habe ein Recht auf meine Familie. Ich habe mein Recht auf mein Geld, das ist mein Geld, das habe ich verdient und das will ich auch vernünftig ausgeben. Und ich gebe es dafür aus, wofür ich ausgeben möchte. Wir haben Autorität und wir sollten von unserer Autorität Gebrauch machen. Widerstehet dem Fest im Glauben. Christen dürfen sich dem Teufel, dem Negativen, dem Bösen, egal was es ist, lieber gehen sie stempeln. Gibt es heute so ein Stempeln? Ja, sowas Hartz IV natürlich, wahrscheinlich. Lieber gehen wir irgendwo in die Wüste, aber wir werden uns nicht beugen. Moses hat sich nicht gebeugt vom Pharao, ist lieber in die Wüste 40 Jahre gewesen und kam wieder zurück. Weil wir auch Fehler machen. Weißt du, der Teufel versucht dich fix und fertig zu machen, wenn du Fehler machst. Stell dir mal vor, Moses, der bringt einen um, zwei sogar. Oder den anderen wollte er auch umbringen. Und jetzt will der Teufel fertig machen. Du hast gestern, willst du mit mir genau das machen, was du gestern mit dem Ägypter da gemacht hast? Und du siehst, wie der Teufel einen festmachen möchte. Und Mose sagte, nein, mir wird zu brenzlig hier. Ich gehe jetzt lieber nach Midian. Ich lasse mir nicht vom Pharao zur Rechenschaft ziehen. Der hat über mein Leben nichts zu bestimmen. Und du musst wissen, wer über dein Leben zu bestimmen hat und wer über dein Leben nicht zu bestimmen hat. Über dein Leben hat nur Gott was zu sagen. Und nicht deine Gefühle und nicht dein schlechtes Gewissen und nicht die Frommen. Weißt du, man kann mit der Bibel alles so wunderbar hindeichseln. Muss es nicht. Glaubt nicht einem jeglichen Geist. Und der nimmt sieben andere Geister, die viel schlimmer sind wie er selber. Was es auch immer heißt. Gott will, dass du stark bist und ihm widerstehst, fest im Glauben und dich nicht verführen lässt und dich nicht manipulieren lässt. Es gibt zwei Arten, wie der Teufel arbeitet. Entweder dominiert er, der Drache, das Tier in der Offenbarung, oder wie die Schlange im Garten Eden manipuliert. Zwei Methoden, wie der Satan arbeitet. Entweder dominieren, so richtig auftrumpfen und sagen, machst oder machst nicht. Oder manipulieren, ja, sollte Gott nicht gesagt haben, wäre das nicht richtig, würde es nicht gut sein, wir hätten es verkaufen können, hätten wir den Armen geben können, es wäre doch eine gute Sache gewesen, Herr. Satan versucht dich also zu verunsichern, versucht dich zu zerbrechen, dein Licht auszulöschen, dir deine Kontakte zu nehmen, dass die Leute mehr und mehr dich verlassen, dass du schutzlos und hilflos bist, einsam bist und wenn du einsam bist, wirst du auch gottlos werden. Denn wenn du dich nicht an Gott klammerst, dann wirst du all dieser Dinge entledigt. Das ist, was der Teufel will. Er will, dass du alles verlierst. Und am Schluss sag deinem Gott jetzt ab. Das ist als Schluss. Zuerst mal Besitz weggenommen, das weggenommen. Denk an Hiob, was der Teufel alles dem Hiob angetan hat. An Leid, an Schmerzen, an Elend, an Verlust. Und jetzt kommt und sag jetzt deinem Gott ab. Genau das wollte er. Und genau das ist, was der Teufel will, dass du deinem Gott absagst. Der Teufel ist hinter dir her. Das merkst du gar nicht. Du fragst, ja Herr, was habe ich falsch gemacht, mein Gott? Nix. Du bist gottesfürchtig, redlich, tust recht, liebst den Herrn. Du möchtest keinen Fehler begehen, aber er möchte dich von Gott wegbringen. Dich isolieren. von allem. Dass du auf der Strecke bleibst, aufgibst, die Situation nicht mehr verkraftest. Und deshalb bombardiert er dich von allen Seiten, so fünf Frontenkrieg führt er mit dir. Paulus war ein geplagter Mann, aber eigentlich alle, die Gott nachgefolgt sind. Mose ist ein geplagter Mann. Alle, die Gott lieben, müssen durch viel Leid ins Reich Gottes gehen. Warum ist der Teufel immer hinter einem her? Weil die Gläubigen was lernen müssen, weil sie sich an den Herrn halten müssen, lernen. Das ist das A und O. Also ich kann mir alles nehmen, aber meinen Gott lasse ich mir nicht nehmen. Diese Einstellung, meinen Gott lasse ich nicht nehmen, an meinen Gott möchte ich mich nicht versündigen. Josef, egal was passiert, ich werde nicht an meinen Gott mich versündigen. Und wenn du so zu Gott hältst, und genau das ist jetzt diese Prüfung, in der du stehst hier im Machtbereich Satans, in diesem Leben, wo wir sind. Deshalb will er dich testen, ob er noch irgendwelche Anrechte an dir hat, ob du irgendwo eine Tür ihm öffnest. Und so weiter. Vielleicht, weißt du, er testet dich, ob du irgendjemand noch nicht vergeben hast. Das testet er. Weißt du, dann schickt er doch den Kerl dir über den Weg, der kreuzt die Straße, oder der Mann, die Frau, oder die Sache, und du wirst plötzlich erinnert und plötzlich sprechen sie das deswegen an. Bist du bereit zu vergeben? Hast du es vergeben? Wie reagierst du in dieser Sache? Was es auch immer sein mag. Und das ist, wie der Teufel dich zu Fall bringen möchte. Er versucht immer wieder, dich zu zerstören, denn du bist von Gott ein auserwähltes Werkzeug, du solltest brauchbares Werkzeug von Gott sein und so weiter. Und du sollst noch große Dinge für den Herrn tun. Und der Teufel möchte dich vom Ziel abbringen. Schiffbruch beim Paulus. Eine Katastrophe. Und er versucht dich immer wieder durch Katastrophen fertig zu machen. Gesundheitliche Katastrophen, familiäre Katastrophen, finanzielle Katastrophen, globale, wirtschaftliche, nationale, Gemeindekatastrophen. Welche Katastrophe auch du immer nehmen möchtest, alles ist Katastrophe, du sollst nur aus der Bahn geworfen werden. Du sollst den Boden unter die Füße verlieren und nicht mehr wissen, was ist jetzt oben, was ist unten. Aber Paulus sagt dich, nein, ich lasse mich nicht unterkriegen. Kinder Gottes lassen sich nicht unterkriegen, die gehen weiter. Die gehen weiter. Ich muss noch dem Kaiser von Rom mein Zeugnis abgeben und dann gehe ich nach Spanien im Urlaub. Und er ließ sich nicht von seiner Vision wegbringen. Der Teufel möchte deine Vision zerstören, deine Karriere, deine Berufung, das, was Gott in dir hineingelegt hat, das möchte er dir rauben. Auf das hat er abgesehen. Du sollst nicht durchkommen. Aber Gott hat den Bruder Paulus durchgebracht. Mordanschlag und Feindschaft und Hass von den Juden, was es auch alles war. Alle, die Gott dienen wollen, müssen durch solche Anfechtungen gehen. Ist dein Glaube echt oder nicht? Wir sind in dieser Welt wie beim Arzt. Wir müssen manchmal schwierige Operationen über uns ergehen lassen. Und weißt du warum? Weil wir alle so fahl im Fleisch noch haben, irgend so ein Stachel. Mein Onkel, der hat zwar noch Jahre gelebt, aber der hat im Krieg so einen Splitter gehabt. Und wir haben das erst hier in Deutschland festgestellt, dieser Splitter wandert in seinem Körper. So was gibt es, so Metallsplitter. Mal ist er da aufgetaucht, mal ist er da aufgetaucht, so ein Splitter. Und du hast so einen Splitter, noch von der letzten Schlacht, von der letzten Versuchung, vom letzten Kampf. Und er wandert. Dann denkst du jetzt ist er im Arm oder im Schulter, jetzt ist er weg. Dann kommst du halt im Genick wieder raus. Und irgendwo taucht, und das ist, wie der Feind dich fertig machen möchte, so einen wandernden Splitter. Und wir sind in der Operation, in der Behandlung Gottes. Gott will uns diesen Pfahl aus dem Fleisch ziehen. Und du hast so einen Pfahl. Und ich weiß nicht, was dein Pfahl im Fleisch ist. Mir ist auch egal, was beim Paulus war. Aber auf jeden Fall, Paulus hat so einen Pfahl im Fleisch gehabt und hat dreimal gebetet. Lieber Gott, nimm das her. Der Teufel ist immer hinter mir her. Immer wieder habe ich Probleme. Nimm das mir weg. Gefastet und so weiter. Und du hast so ein Problem in deinem Leben und du fastest und betest und machst und kämpfst und trägst dich auf und studierst und forschst und salbst dich und du kannst machen, was du willst. Du hast immer so einen Stachel, so einen Splitter, der irgendwo wandert. Mal da und mal dort. Und bis der Heiland zum Paulus gesagt hat, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Es ist so wichtig, dass du die Gnade Gottes erfasst. Dann hat der Teufel nämlich keine Macht mehr. Dann kann der Teufel kommen und sagen, guck mal, dein Pfahl guckt schon raus, zieh mal raus hier. Haben wir nicht da war nicht die Barbara, die da operiert, das auch so Jahre oder Monate, wochenlang, so einen abgebrochenen Bohrer drin. Und er konnte nicht mehr wandern, der musste raus. Und er muss raus. Und so ein Pfahl, bei dem musste das gezogen werden. Und der Krankenschwester, so groß. So ein Pfahl musste, ein abgebrochener Bohrer musste rausgezogen werden. Und so ein Pfahl muss bei dir rausgezogen werden. Das tut natürlich nicht, es ist nicht sanft mit der Behandlung, das ist eine radikal Rosskur ist das. Aber der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und mein Onkel ist alt und grau geworden, obwohl dieser Splitter da war. Erst in Deutschland hier hat man dann nachher entdeckt und ihn rausoperiert, als er wissen, woanders hingewandert ist. Und weißt du, der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Wenn du nicht an der Gnade Gottes dir genügen lässt, also der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Und dann ruhst du in Gott. Aber der Teufel möchte dich unruhig machen, denn die Dämonen sind unruhige Geister. Ach Herr, mach das bitte schnell, das hätte schon gestern sein sollen und nicht mehr heute. Und immer dieser fromme Stress. Gott weiß, warum er dir manches so im Pelz gelassen hat. Er hat nicht alles entfernt aus dem Pelz. Das ist noch drin. Oh, damit du schön demütig bleibst. Weißt du, ich habe das in meinem Leben gelernt. Weißt du, ich bete auch im Namen Jesu, Teufel raus und sofort schnell. Und dann sagt der Herr, und Johannes, wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch solche Leiden. Und bei dir ist es nicht raus. Und dann werde ich demütig und sage, Herr, dein Wille geschehe. Mach du, was du willst. Mach, was du willst. Das macht dich demütig. Und da rege ich mich nicht mehr auf. Und in dem Moment, wenn wir uns nicht mehr aufregen, sind wir geheilt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann hat der Teufel keine Angriffsfläche. Der lebt ja von der Gnade Gottes. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir sind immer des Herrn. So oder so gehören wir doch Jesus, oder nicht? Amen. Es geht um deine Ausbildung hier in dieser Welt. Und in 2. Korinther 4, Vers 17, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, Brüder und Schwestern. Also, du musst dich auf die Herrlichkeit konzentrieren. Lass dir an meiner Gnade genügen, dieser Pfahl im Fleisch. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Du musst diese Dinge dieser Welt nicht so dramatisch sehen. Und der Teufel möchte, der vergrößert alles. Die Sünden der anderen vergrößert er. Deine Sünden, die verkleinert er. Aber die Sünden anderer, die vergrößerte, da siehst du gleich den, obwohl es nur Haar ist, siehst du gleich das Balken. Und diese Dinge bleiben da. Mein Körper, dieser Körper hier aus Fleisch, bleibt ja hier. Und wir bekommen von Gott einen anderen Bau, einen anderen Körper. Und es geht hier in dieser Welt nur um meine Ausbildung, meine Qualifikation. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir leben für andere Augenblicke, nicht mehr für diese Zeit. Und wenn du das einmal begriffen hast, du, ich bin nicht mehr Bürger dieser Welt, sondern meine Bürgertum ist im Himmel. Ich gehöre drüben. Und dieser Körper bleibt hier. Teufel, du kannst den jetzt entsorgen nachher. Irgendwo wird mein Körper eines Tages entsorgt werden, deins auch und unseres auch. Deshalb, wir machen da gar nicht so Theater. Wir machen da gar nicht um diesen Körper. Aber wie aufregend sind wir und wie besorgt sind wir. Meine Hand, mein Finger, mein großer Zeh. Verstehst du? Und dann machen wir so ein Theater wegen diesem Körper. Wir haben einen anderen Körper. Und dieser Körper ist nur vorübergehend, nur die Leihgabe Gottes. Und den lassen wir da, den lassen wir dem Teufel zum Entsorgen nachher. Altlasten. Das sind die Altlasten, die er nachher beseitigen muss. Ich mache mir keine Sorgen darüber. Unser Leben hat andere Prioritäten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Unser Leben spielt sich in anderen Kategorien ab, ihr Lieben. Im Jenseits gilt vieles, was hier nicht mehr gilt und nicht mehr, was hier nichts bedeutet, bedeutet dort viel. Und was hier zum Beispiel so wichtig ist, ist drüben unwichtig. Als ich gefastet habe, ich habe was ganz Verrücktes von Gott gezeigt bekommen. Ich habe so jemand in der Seelsorge war in dieser Zeit bei mir mit Abtreibung. Und wir sprachen da über die Abtreibung, legten das abgetriebene Baby in die Hände Gottes. Und dann hat Gott mir etwas gezeigt und gegeben, dass die abgetriebenen Kinder werden von Engeln erzogen. Die haben keine Erziehung hier möglich gehabt. Und Gott erzieht durch seine Engel die Kinder. Gott gibt sie nicht auf, die abgetriebenen, die Ermordeten. gibt Gott nicht auf. Ist das nicht fantastisch? Im Gespräch hat Gott mir so einen Schlüssel geschenkt. Die abgetriebenen Kinder werden von Engeln belehrt, von Engeln großgezogen. Die wachsen auf, ob die Mutter jetzt sich Sorgen macht oder keine Sorgen machen. Die sind nämlich jetzt in Gottes Hand, die abgetrieben, die nicht geboren worden sind. Aber ich bin da noch weiter gesagt, vielleicht ist das überhaupt biblisch, was ich hier denke und sage. Und dann kam mir ein Siegel, sogar eines der Endzeitsiegel, die Seelen unter dem Altar. Und das sind alles Ermordete. Die Seelen unter dem Altar. Und wie viele Menschen sind im Krieg ermordet worden? Die sind nicht ausgereift. Junge Kerle. Und wie viele haben sich das Leben genommen und beendet, auf schreckliche Art und Weise, sind nicht ausgereift. Die Seelen unter dem Altar. Da steht nicht nur die Heiligen, sondern die Seelen unter dem Altar. Die müssen dort liegen, bis die anderen auch noch dazu kommen. Die Ausgereiften. Ich bin erschüttert gewesen, zuerst einmal, als Gott mir das gezeigt hat. Und deshalb, ich mache mir auch keine großen Gedanken, was passiert dann. Und ich habe auch dieser Mutter weiter sagen dürfen und sagen, ach Mutti, mach dir keine Gedanken, wo jetzt dein Kind ist und so weiter. Es ist in guten Händen beim lieben Heiland. Und werden von Engeln erzogen. Dieser Satz kam mir so ganz spontan, von Engeln erzogen. Mach dir keine Sorgen. Wo sind die ganzen, die im Konzentrationslager umgekommen sind? Oder sonst auf dem Meer. Das Meer gab die Toten her, die Hölle gab die Toten her, alle gaben die Toten her. Die Seelen unter dem Altar. Das ist die zweite Hälfte von Hebräer 11. Und sie haben es nicht erreicht. Und sie haben es nicht bekommen. Der Teufel war hinter ihnen her. Der Teufel hat ihnen die Jugend genommen, die Kindheit genommen, das Leben geraubt. Der Teufel. Und Gott entschädigt uns. Und der wird das, was uns geraubt worden ist, das wird uns alles entschädigt werden. Denk an Hiob, sogar das Doppelte. Gott ist ein Gott, der uns entschädigt, wiederbringt und wiedergibt. In der Ewigkeit, im Jenseits, passiert der Wille Gottes. Und deshalb, unsere ganze Aufmerksamkeit sollte das Jenseits haben. Und Herr, wenn wir hier es nicht erreichen, ist nicht schlimm, aber die Seelen unter dem Altar. Und wir müssen alle diesen Weg gehen, die Seele unter dem Altar, da kommt keiner vorbei. Wir sollen mit Christus mitgekreuzigt werden, mitleiden und so weiter. Uns bleibt nichts erspart, so oder so. Wenn man gerettet werden will, muss man sich ganz auf den Herrn konzentrieren. Und dann die Seelen kommen noch dazu. Also ich kann mir so vorstellen, unter dem Altar, unter dem Tisch Gottes sind die Seelen, die auf die Erlösung warten. Gott will uns was Ewiges geben, was Bleibendes. Wir sind alle für den Thron bestimmt. Und der Teufel ist hinter dir her, weil du Bürger einer anderen Welt bist. Weil der ganz genau weiß, egal ob du durchkommst oder nicht durchkommst, mir wäre es wert und recht, wenn ich den vernichten könnte. Und deshalb der Teufel setzt alles dran, um dich zu vernichten. Aber ich sage dir im Namen des Herrn, der Teufel kann dich nicht vernichten. Und niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden, Römer 8. Hohes, tiefes, gegenwärtiges, vergangenes, zukünftiges oder sonst noch irgendetwas. Keine Kreatur. Weder Tod, noch Leben, noch Fürsten, noch Gewalten, was auch immer ist. Wir sind Bürger des Himmels, der anderen Welt. Wir sind vielleicht Fremde in dieser Welt, das spielt keine Rolle groß. Wir sind überall Ausländer, außer in der Nazarethkirchstraße 51. Aber wir sind bei Gott zu Hause. Dort ist unser Heim, unsere Welt, unsere Geborgenheit. Vielleicht musst du hier eine minderwertige Arbeit verrichten. Und weißt du, das ist auch wie der Teufel einen fertig macht. Du hast dich bekehrt und du hast dem Herrn ernst gemacht und liebst den Herrn und dann fliegst du aus der Arbeitsstelle raus. Passiert's. Öfters als du denkst. Fliegst aus der Wohnung raus, der Mann verlässt dich, Frau verlassen dich und dann stehst du da. Und dann musst du ein minderwertiges Leben und sagst, oh Gott, warum? Womit habe ich das alles verdient? Und du haderst mit Gott. Und das ist immer wieder, wo wir mit Gott hadern und sagen, Gott, warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Warum das alles? Da kommt ja diese teuflischen Gedanken. Wären wir bloß nicht so radikal gewesen, wären wir nicht aufs Ganze gegangen, hätten wir nicht alles auf eine Karte gesetzt, hätten wir nicht riskiert, hätten wir unseren Mund gehalten, wären wir stille gewesen, hätte ich in Ruhe mein Leben dahin fristen können und ich wäre im Bett gestorben. Aber so, der Herr Jesus hätte auch im Bett sterben können. Aber nein, er hat seinen Mund nicht gehalten. Er hat Gottes Werke getan, weil er sagte, ich muss wirken, solange es Tag ist, denn bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Und der Teufel war hinter Jesus her. Und als der Teufel besiegt wurde da in der Wüste beim Fasten und Beten, dann heißt es, der Satan verließ ihn für eine kurze Zeit. Den Herrn Jesus nur für eine kurze Zeit verlassen. Also dich verlässt und mich verlässt er gar nicht. Aber den Herrn Jesus musste er für eine kurze Zeit verlassen. Und dann kommt der Herr Jesus und befreit da diesen Mann von Gadara. Sag Jesus, wozu bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Deine Zeit ist noch nicht gekommen, uns in die Hölle zu verdonnern. Du siehst also, ständig auf Tritt und Schritt war der Teufel hinter Jesus her. Nur für eine kurze Zeit. Ich weiß nicht, ob der überhaupt viel Zeit hatte, wo er teufelsfrei, dämonenfrei, satansfrei war. Soll ich dir sagen, wer diese ganzen Teufel und Dämonen waren, die hinter Jesus her waren? Die Pharisäer. Die Pharisäer mit dem Notizbuch. Und genau aufgepasst, was sagt er? Was bedeutet das, was er sagt? Immer mit dem Notizbuch, diese Kritiker. Und du siehst, das ganze Evangelium ist durchsetzt von Pharisäern und Schriftgelehrten und Sadduzäern. Und immer wieder, die ihm eine Falle stellen, um ihn zu verklagen. Und das schafft er nicht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten schaffen, Jesus nicht zu Fall zu bringen. Aber Herr Judas Ischariot, der schafft es. Weil Satan sein Herz erfüllt. Weißt du, die Pharisäer, die waren zu feige dazu. Und als die Häscher kamen und Jesus verhaften wollten, als Jesus sagte, ich bin's, nehmt mich, da fielen sie wie tot zu Boden. Der hätte sie alle in den Sack stecken können. Der hätte sie alle abführen können. Die fielen wie tot zu Boden, als er sagte, ich bin's, nehmt mich mit und lasst diese gehen. Die haben alles gemacht, was der gesagt hat. Du siehst sogar, in der Verhaftung hat Jesus noch volle Autorität gehabt über die ganzen Häscher, die mit den Keulen und Knüppeln kamen, das waren alles Juden. Und du siehst also immer diese Frommen. Und die, die dich zu Fall bringen, sind nicht die Heiden. Die sind zu dumm dazu. Wer dich zu Fall bringt, sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Religiösen, die so scheinheilig kommen. Und ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt? Ist es recht? Und so weiter. Wer ist mein Nächster? Mit diesen ganzen dummen Fangfragen. Das sind also, wie der Teufel hinter dir her ist, mit den ganzen Fangfragen. In dieser Welt bist du ein Ausländer, ein Fremdling, und der Feind ist hinter dir her. Er möchte dich wieder vereinnahmen in eine Organisation. Und deshalb, wenn du zur Freiheit berufen worden bist, durch die Taufe bist du Glied des Leibes Jesu geworden. Durch die Taufe oder mit der Taufe bist du nicht mehr Mitglied dieser Welt und nicht mehr dieser weltlichen Organisation, sondern du bist Mitglied im Himmel. Nicht Mitglied einer Gemeinde. Aber weißt du, was dann die Leute machen? Die versuchen dich gleich als Mitglied zu kassieren. Du bist kaum aus dem Wasser draußen, dann kommt man mit einem Formular, bitte werden Sie bei uns Mitglied. Und ich danke Gott, dass wir keine Mitglieder sammeln hier. Denn wir sind Glieder am Leib Jesu Christi oder gar nicht. Wir sammeln keine Mitglieder. Und Geschwister, ist es so schlimm, dass man gleich nach der Taufe sofort Mitglied werden sollte? Nein. Wir sollten Glieder am Leib Jesu Christi werden, und zwar mehr und mehr. Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist der Sinn der Sache. Jesus muss in mir groß werden. Jesus muss in mir Wirklichkeit werden. Ich muss ein Nachfolger Jesu werden und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das passiert nach der Taufe. Vor der Taufe muss es zuerst mal gehorsam werden und zuerst mal nass werden und zuerst einmal und dich zuerst mal unterordnen. Zuerst mal die Herrschaften wechseln, den Herrn wechseln. Und das hast du getan. So, der Teufel möchte dich vereinnahmen und versucht dich da irgendwie so schnell wie möglich zu organisieren, zu vernetzen und versucht, dass du wieder ein Bürger dieser Welt wirst, irgendwo da zu Hause. Wo sind sie? Wo gehören sie hin? Unter welchem Dach sind sie? Wohl dir, wenn du unter dem Schirm des Höchsten bist, Psalm 91. Überall erleben wir einen massiven Angriff auf das Christliche heute im Abendland. Ich möchte jetzt auch mal ein bisschen ein paar praktische Sachen noch ganz schnell durchgehen auf das Christliche. Es findet eine regelrechte Hetzjagd auf die wahren Gläubigen heutzutage. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Die Medien und so weiter, Kunst und Kultur, Theater und die ganze Szene, das Äußere gibt sein Bestes. Atheistische Denker, die versuchen, Gott schlecht zu machen, Glauben als Gotteswahn darzustellen und sagen, es gibt keinen Gott, wo ist jetzt euer Gott und so weiter. Man macht die Gläubigen lächerlich, altmodisch, rückständig, überholt. Ich war drüben in Russland und die russischen Geschwister haben da Zeugnis gegeben, Untergrundchristen natürlich. Die haben gesagt, weißt du, die Russen haben gesagt, ihr Christen seid hinterm Mond. Und er hat gesagt, guck mal, die Sowjetstaat wollte auch unbedingt hinter dem Mond mal fliegen, denn hinter dem Mond war noch niemand. Ihr Christen seid hinterm Mond, da waren wir schon lange vor den Russen. Also vor dem Sowjetstaat, hinter dem Mond. Also die Christen, die sind hinter dem Mond, aber du siehst, wie fortschrittlich wir waren und wir sind, immer noch sind, da sind sie noch nicht dort gewesen. Man setzt Leute unter Druck, man entlässt sie. Ich denke nur, wenn jemand ein bisschen für Familie und sowas ist, fliegt aus der Sendung raus. Wenn man nicht den gesellschaftlichen Normen nicht entspricht, den atheistischen Normen. Unsere Gesellschaft ist vom Atheismus durchdrungen. Wir brauchen gar keinen Atheismus, keinen sozialistischen Staat mehr. Wir sind schon gottloser, als es nicht mehr geht. Dann wird man zerrissen, wenn es nicht anders geht, in den Talkshows. Luft abgedreht oder Mikrofon abgedreht, kommst nicht zu Wort. Ohne Gott ist alles entartet. Da muss nicht warten, bis man ins Dritten Reich, dass man kommt wieder und das und weiter. Wenn du mit Gott lebst, passt du nicht mehr in unsere Art. Du bist nicht mehr Bürger dieser Welt. Wer für Familie und Kinder plädiert und so weiter, der wird gleich schlecht hingestellt. Aus welchem Jahrhundert sind sie? Und so weiter. Und ich denke also auch, für Gott macht man keinen großen Hofstaat und preist, mein Gott. Als der Dalai Lama hier nach Deutschland kam, schrieb die Bild-Zeitung: Willkommen, eure Heiligkeit. Verstehst du, aber für Gott hat man nicht viel übrig, aber für so einen Kerl da aus Tibet. Die Zeiten des gemütlichen Christentums gehen in Europa zu Ende und es baut sich mehr und mehr in unserer Gesellschaft eine antichristliche Stimmung auf. Und deshalb, ich sage das einfach, weil wir mittendrin stehen. Der Teufel ist hinter dir äußerlich und innerlich her. In Holland. Ein holländischer Christ hat aufgebaut, ein Bibelmuseum, Arche Noah etc. und so weiter. Und es hat eine lange Zeit, also eine ganze Weile gedient als biblisches Freilichtmuseum in Holland. Und dann kam eine Spende aus Oman mit 500.000 Euro. Und mit dieser Spende wurde das ganze Bibel-Freilichtmuseum gekauft. Und man hat es also Museum Park Orientalis gemacht und umfunktioniert. Und ein Mohammed-Haus hingestellt, ein Koranhaus und eine Moschee. Und das, was eigentlich dem Gott geweiht war. Du siehst, entfremdet, entartet oder wie man das Ding auch immer nennen möchte. Christen haben es angefangen, der Teufel hat es kassiert. Europa wird immer mehr und mehr antichristlich. In Frankreich, gar nicht so lange her, da wurden einige Leute verurteilt, weil sie Evangelisation betrieben haben. Und man hat Evangelisation in Frankreich als Gehirnwäsche hingestellt oder man hat psychologischen Druck ausgeübt, hat man den Leuten gesagt und so weiter und gerichtlich verfolgt und die Leute des Landes verwiesen sogar. Religiöse Überzeugungen verbauen eine Karriere in Europa, mehr und mehr, kommt woanders auch. Der belgische Geheimdienst hat zum Beispiel CVJM beobachtet, und weil sie Straßenevangelisation betrieben haben und vom amerikanischen Geheimpolizei beauftragt natürlich, es waren Amerikaner und die wurden des Landes verwiesen und abgeschoben aus Belgien, das Europa. Der Feind ist hinter den Christen her, mit allen, die nicht in dem System passen, die nicht ins gleiche Horn blasen, hinter Christen, die andere zu bekehren versuchen, Juden zum Beispiel besonders, die Hölle plündern und eine öffentliche Meinung für Gott vertreten und sagen, ich möchte eine Stimme eines Predigers in der Wüste sein, die sich mutig zu Gott bekennen, die werden verpönt und verachtet in unserer Gesellschaft heute. Wir haben keine Christenverfolgung, aber wir haben eine Diskriminierung. Und wenn du ehrlich bist, die meisten sind es nicht, aber wenn du ehrlich bist, wenn du Gott auslebst und wenn du deinen Glauben vertrittst und deinen Stand, du musst nur ausleben, musst den Mund gar nicht aufmachen, musst nur Christus ausleben, wirst schon Probleme haben. Gegen passive Christen hat der Teufel nichts. Die steht ja für die Wahrheit nicht ein. Sie brennen nicht für Gott, sie halten die Werte nicht hoch, aber aktive Christen, die ihren Glauben nicht verleugnen und Christus nicht verraten. Von Anfang an war der Teufel hinter allem, was göttlich ist. Weißt du, der Teufel ist von Anfang an nicht interessiert gewesen, dass du dich bekehrst. So wenig wie er interessiert war, dass Abraham aus Ur in Chaldea auszieht, hat ihn versucht, unterwegs abzuhalten. Den Vater, den armen Vater kann man nicht hängen lassen. Und wir nehmen den Vater mit bis nach Haran. Und so hat er so lange mitgeschleppt und 17 Jahre seines Lebens vertrödelt. Und so versucht der Teufel abzuhalten von deiner Berufung. Moses, auch wieder, der solle gar nicht geboren werden, der gute Mann. Und wir können fortgehen und gucken, was man wollte. Jesus durfte gar nicht geboren werden, kein Platz in der Herberge. Die Israeliten sollten lau und träge werden, damit sie aus dem gelobten Land rausfliegen. Der Tempel zerstört wird. Dafür gesorgt, dass heidnische Könige und Götzendienst nach Israel kamen. Und hat immer wieder ein paar Schwachköpfe gefunden, die sich missbrauchen ließen für ihn und sich eingesetzt haben für ihn, geeifert haben für ihn. Ich denke schon allein der liebe Salomo. Weißt du, auf der einen Seite baut er den Tempel Gottes und auf der anderen Seite baut er Götzentempel. Derselbe gute Mann. Und das ist das Verderben gewesen. Mit Salomo kam der ganze Götzendienst nach Israel. Mit seinen 900 Frauen, damit er überall Frieden hat und niemand verletzt und versucht, mit Verschwägerung so Politik zu machen. Der Teufel ist der Problemmacher, der dahinter steht und einfach alles zerstören möchte. Kann es noch so gute Ansätze haben. Und versucht, weißt du, du kannst noch so lieb den Herrn haben. Und David sagt, ich bleib zu Hause von der Schlacht, geht ihr mal kämpfen, ich bleib, bete den Herrn an. Und dann betet er den Herrn an und schaut vom Dach runter und dann sieht diese hübsche Frau im Bad, wie sie sich da badet und sich reinigt und so weiter. Und wird verführt und seine ganze Karriere, alles was er aufgebaut hat, so mühsam aufgebaut mit viel Gebet und Fasten und Singen und Loben und Stress und Verfolgung und Kampf und so weiter, ist hier mit einem Beischlaf alles erledigt gewesen. 4 seiner Söhne müssen sterben, nur weil er sich so blöd benommen hat. Der Teufel hat gesorgt, dass seine Familie ruiniert wird und das Schwert wird vom Haus Davids ewiglich nicht weichen. Du hast Probleme, weil du von Gott berufen bist. Hinter dir ist der Teufel. Du hast nur deswegen Probleme, weil Gott einen Plan mit dir hat. Und er möchte diesen Plan zunichte machen in deinem Leben. Koste, was es wolle, will dich entmutigen. Deshalb greift er dich ständig an. Du sollst die Salbung verlieren. Du sollst die Gnade Gottes verlieren. Du sollst die Führung Gottes aus deinem Leben verlieren. Gott sollte ausgelöscht werden in deinem ganzen Gehabe und Getue. Gott weiß, mit dem komme ich schon zurecht. Auch wenn es unten durchgeht. Mit David kam Gott zurecht. Glaub mir das. Und Gott kommt mit jedem seiner Berufenen zurecht. Josef hatte Probleme, weil er seine Familie retten sollte vor der Hungersnot, vor der Katastrophe. Deshalb musste er diesen Weg gehen. Und wer weiß, warum du manchmal merkwürdige Wege gehst und sogar Gott dem Teufel erlaubt, dich als Sklaven zu verkaufen, ins Gefängnis zu stecken, weil du deine Familie retten solltest. Die Familie soll sehen, der bleibt bei Gott, egal was passiert. Der bleibt Gott treu, der dient Gott und er zieht den Karren durch. Der bleibt Gott treu. Und Josef ist in Ägypten, dann sagt er, ich vergesse jetzt alles, vergiss man Kanaan an, lass das, ich bin jetzt hier und ich werde hier das Beste machen. Und hat das Beste aus seinem Leben gemacht. Satan möchte deine göttliche Karriere vernichten. Und er legt alles darauf an, dass du dein Original verlierst. Deine Vision, deine Schau. In der Urgemeinde war es nicht besser. Da wurden sie nationalistisch. Und dann entstand ein Streit, wer kriegt mehr in den Suppenteller. Und die einen wurden eifersüchtig auf die anderen. Und du siehst, wie der Teufel versucht, Volk Gottes zu Fall zu bringen, Zeichen und Wunder auszuschalten, Erweckung zu zerstören und zu ruinieren. Aber er konnte nicht verhindern. Und der Teufel hat die ganze Geschichte, er ist hinter den Glaubenden her, die ganze Geschichte hindurch versucht, immer wieder das Werk Gottes auszuhöhlen und zu unterminieren. Da konnte die Ausbreitung des Glaubens, der Gemeinde, des Christentums nicht verhindern. Was macht er? Staatskirche, Konstantin. Staatsreligion. Dann haben wir wieder den Saftladen. Wieder Menschels. Und dann sind zwar die Christen jetzt aus den Katakomben draußen, und dann sagen wir Staatschristentum. Sie wurden anerkannt, genauso wie die anderen, sogar mehr Rechte bekommen, Kirchen bekommen, aber sie haben die Kraft verloren. Und dann führten sie nur noch ein Scheinleben, ein frommes Leben, nur zum Schein. Sie waren religiös, aber sie hatten keinen Saft mehr. Und verfolgen irdische Ziele. Aber dann hat Gott wieder diese Täuferbewegung benutzt und hat immer wieder Leute erweckt. Aber die Kirchen sind immer wieder, oder der Teufel hat immer wieder versucht, die ganzen Aufbrüche zu zerstören. In der katholischen Kirche damals, da war ein Aufbruch. Und sofort ein Orden, Franziskanerorden, Benediktinerorden, was weiß ich, welcher Orden auch da immer. Der Teufel versucht dann einen Orden aufzudrücken, so einen Orden zu organisieren. Und du siehst, genau da gehen die Erweckungen, da geht das Feuer unter, immer in Orden. Klöster. Aber der Herr hat seinen Weg, immer wieder Aufbrüche, immer wieder neue Anfänge. Gott gibt die Sache nicht auf. Und in diesem Jahrhundert, die Pfingstbewegung, wer hätte das für möglich gehalten, dass in der Azusa-Straße so eine Erweckung bei einigen Negern aufbricht und heute fast 800 Millionen Gläubige, Charismatiker und Pfingstler weltweit gibt es und so weiter. Unaufhaltsam, man kann sagen, was man will, Gottes Sache kann man nicht verhindern. Aber dann kommt auch wieder System, dann kommt wieder Organisation, dann wird wieder Assemblies of God und Church of God und Four Square Church und Holiness Church und alle Churchen da. Weißt du, dann organisiert man. Das hat Vorteil und Nachteil einer Organisation. Organisation ist nur ein Gerüst und eine Organisation brauchen wir. Das ist wie Gerüst zu einem Gebäude. Aber irgendwann, wenn der Bau fertig ist, muss Gerüst abgetan werden. Und dann muss die Fassade selbst sich tragen, das Äußere. Aber du siehst immer wieder so einen Orden verpasst. Wir müssen ganz klar sein, Gottes Ziele sind nicht die Ziele dieser Welt. Und wir müssen mit den Zielen Gottes und Plänen Gottes übereinstimmen und nicht mit den Plänen dieser Welt. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Der Teufel ist hinter uns her, weil Gott sich unserer erbarmt hat. Halleluja. Das ist ein gutes Zeichen. Also wenn ich kämpfe, ich habe lange Zeit nicht kapiert, ich habe geschimpft auf den lieben Gott. Warum lässt du das alles zu? Aber ich habe inzwischen gelernt, Gott zu danken für Kämpfe und Anfechtungen. Je mehr Kämpfe und Anfechtungen habe, desto Barometer für mein Inneres. Oh, Johannes, du stehst auf der richtigen Seite. Du dienst dem richtigen Herrn. Weil du Kämpfe hast, weil du Anfechtungen hast, weil du Schwierigkeiten hast. Der Teufel gibt dir keine Ruhe, weil du einen guten Draht zum Himmel hast. Und deshalb hast du das Theater. Er gönnt dir deinen Frieden nicht, deine Gerechtigkeit nicht, deinen Segen nicht. Er gönnt dir das alles gar nicht. Weil du ein anderes Leben lebst nach einer anderen Art und nicht mehr nach seiner Art, nach dieser Art dieser Welt. Der Teufel gönnt dir das Übernatürliche nicht, weil du immer von oben was bekommst. Von links und rechts kriegst du nichts, von hinten kriegst du nichts, aber von oben kriegst du was. Von oben bekommst du was. Satan ist böse, weil du bei ihm nicht einkaufst. Weißt du, er möchte auf seinen Tante-Emma-Laden noch was da verscheppern. Also aber du gehst zum Supermarkt auf der grünen Wiese und du trägst ihm nicht dein Geld nach. Satan ist auf dich böse, weil er dich im Stress nicht verwickeln kann. Du bleibst ruhig, lächelst und schmunzelst und sagst, danke Jesus, oh, das ist, ich lasse mir an seiner Gnade genügen. Du kannst mir das nicht stehlen, was Gott mir gegeben hat. Das ist fest drin im Herzen, ist verborgen. Er ist böse auf dich, weil du nicht mitjammerst mit ihm. Oh, wie schlecht alles so ist. Und weil du weißt, Gott hat das letzte Wort. Amen. Gott hat das letzte Wort. Segen ist von diesem System nicht zu erwarten für dich und mich. Dieses System ist nicht gesegnet, verflucht, dahingegeben. Paulus sagt, wenn ich doch Menschen gefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Wenn ich Menschen anfange zu gefallen, höre ich auf, Gott zu gefallen. Segen kommt, wenn du aufhörst, hinter Menschen nachzurennen und Gott dienst. Auf Jesus ruhte das Wohlgefallen Gottes. Das hat der Teufel gewusst. Das ist mein lieber Sohn. Weißt du, die anderen hat er alle in Ruhe gelassen. Aber seinen Sohn, auf dem Gottes Wohlgefallen ruhte, der Gesegnete, den hält die Gesellschaft nicht aus. Als Jesus nach Nazareth zurückkam und sagte, guck mal, woanders hast du das getan. Die wollten den auch fertig machen. Ist das nicht Josefs Sohn? Und er ging mitten durch sie hindurch. Und du musst lernen, mitten durch deine Probleme hindurchzugehen. Mitten durch diese ganze Horde der Nazarener hindurchzugehen, die gar nicht stören. Und er ging mitten durch sie hindurch. Ein Schreier getan, Halleluja gesagt und er ging weiter. Die konnten mit Jesus nichts anfangen. Der Gesegnete bleibt, dem Ungesiegten ein Dorn im Auge. Immer wieder. Sei der Stunde. Und da heißt es, und sie trachteten, ihn irgendwie reinzulegen, umzubringen, zu vernichten, gar auszumachen. Wer das auch immer war. Der Feind ist hinter deinem Glauben her. Deshalb halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme, deine Herrschaft, deine Macht, deine Autorität. Der Teufel ist der größte Dieb und er will deinen Glauben dir stehlen, deine Kraft, deine Andersartigkeit. Er will dich ruinieren in deiner Art. Du sollst wie die anderen alle werden. Du sollst dich ihnen anpassen. Und du sollst sagen, ja, wir können es auch nicht anders und wir verstehen die Welt auch nicht mehr. Der Teufel möchte, dass du mit den Wölfen mitheulst, mit den Klageweibern mitklagst, dass du nicht eine andere Meinung vertrittst. Genau das ist, du sollst die Weltmeinung haben. Und in meiner Bibel heißt es der Antichrist, und er wird es fertigbringen durch die Medien, durch die Zeitung, durch Internet, was es auch immer ist, dass sie alle einerlei Meinung haben. Du kannst hingucken, wo du willst, die Baptisten, die Pfingstler, die Evangelikalen, die Katholiken, die Buddhisten, die Moslems, die Hindus, sie alle haben eine Meinung. Das kriegt er fertig, der gute Mann. Und der Mensch ist manipulierbar. Weil wenn du keine Meinung mehr hast, kriegst du alle anderen Meinungen. Dann passt du in alle anderen Systeme. Aber du musst deine Meinung haben. Du musst wissen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du musst wissen, an wem du glaubst. Und nicht nur von Theorie und nicht nur von meinen Predigten, sondern durch die Offenbarung Gottes. Im Vater unser betet Jesus und lehrt uns zu beten, erlöse uns von dem Bösen. Interessantes Gebet, weil der Teufel ja hinter dir her ist. Sogar eine Bitte daraus formuliert. Erlöse uns von dem Übel. Du brauchst Erlösung von dem Teufel, der dich von Gott wegbringen möchte, dich verklagt, dich in Verruf bringt. Du brauchst die Erlösung von dem Fresser, der dich ruiniert finanziell, deine Gesundheit auffrisst, deine Nerven, dein Körper, der dein Geld stiehlt, dich verarmen lässt. Du brauchst Erlösung von dem, der deine Berufung zerstören möchte, permanent. Immer wieder Gott vorzugreifen oder zu zögern, hinterher zu hinken, was es auch immer ist, der dich ins Verderben stürzt, der dir so eine Falle stellt und du bist so tollpatschig und immer wieder langst du in das Fettnäpfchen. Merkst du es nicht? Wir sind ja Menschen, immer wieder. Weil wir möchten alle Anerkennung haben, wir möchten alle Lob haben, wir möchten alle Streicheleinheiten haben, wir möchten alle groß rauskommen. Du brauchst Erlösung von dem Teufel, dass du sagst, ich bin von Gott anerkannt. Und wenn ich von Gott anerkannt bin, das reicht mir vollkommen. Wenn er mich liebt, reicht mir vollkommen. Wenn er hinter mir steht, reicht mir vollkommen. Ich habe etwas nachgedacht diese Tage, ist mir noch nie so aufgefallen. Wir haben Waffen, die sind alle für vorne, Schild und Schwert. Und Helm und so weiter. Die gesamte Waffenrüstung der Bibel, was wir haben, die ist alles wie vorne gerüstet. Und was ist hinten? Hinten hast du nichts. Hinten bist du nackt. Weißt du, wer hinten sein möchte, wer deine Rückendeckung sein möchte? Der Herr. Der möchte dich von hinten pushen. Und deshalb hast du nur die Waffen für vorne. Du gehst nach vorne und hinter dir steht der Herr. Und deine Rückendeckung sollte der Herr sein. Dein Rückenwind sollte der Herr sein. Und nicht, dass der Teufel hinter dir her ist. Und solange wie der Herr hinter dir ist, hat der Teufel hinter dir nichts zu suchen. Verstehst du? Der Rücken ist für den Herrn reserviert. Weil du kannst hinten nicht kämpfen. Von hinten kommt nur, und der Herr verschafft einen Hinterhalt. Der Herr hat immer von hinten gekämpft, immer wieder von hinten unterstützt, immer wieder von hinten eingegriffen. Und wenn der Herr zu dir kommt, kommt er immer über die Hintertür. Immer von hinten, nie von vorne. Von vorne musst du kämpfen. Halte dich fest an den Herrn, dass er hinter dir ist. Und solange er hinter dir ist, da wird alles zusammengehalten. Da wird alles funktionieren, wie es funktionieren sollte. Und wer ist hinter dir? Gott oder der Teufel? Und haltet euch dafür, heißt es in der Bibel, dass ihr der Sünde gestorben seid, dass Gott hinter euch steht. Dass wir Gott als Rückendeckung haben. In der Bibel steht noch eine Passage, die möchte ich noch ganz schnell nehmen. Da steht es in der Endzeit, insbesondere, da werden Posaunen geblasen. In 4. Mose 10, Vers 9. Wenn ihr in eurem Land in einem Krieg mit einem Gegner verwickelt werdet, in eurem Land mit einem Gegner verwickelt werden. Du musst vorstellen, also in deinem gelobten Land, in diesem heiligen Land, im Land, wo Milch und Honig fließt, gibt es Gegner. Wenn du in deinem Land in einem Krieg gegen einen Gegner verwickelt bist, der euch bedrängt, was sollst du machen? Um dich hauen? Sofort alles mobil machen? Nein. Dann blast mit eurer Trompete Alarm. Trompete wird auch wieder vorne angesetzt. Dann blast mit eurer Trompete oder Posaune, blast Alarm. Wenn du in einem Kampf mit deinem Gegner verwickelt wirst, das bin ich ständig, wenn ich in Deutschland bin, wenn ich über die Straße gehe, werde ich schon mit dem Feind, dem Gegner verwickelt. Kommen blöde Gedanken. Ist dir noch nie blöde Gedanken gekommen? Leute, die sagen, ich habe keine blöde Gedanken, der lügt oder ist nicht gesund. Verstehst du? Also wir werden ständig in deinem Land, wenn du mit einem Gegner konfrontiert wirst, blas die Posaune oder die Trompete. Und dann heißt es weiter, so werdet ihr euch beim Herrn, eurem Gott, in Erinnerung bringen und er wird euch von euren Feinden retten. Du musst die Posaune blasen. Wenn du auf der Straße überfallen wirst vom Teufel, angefochten wirst vom Teufel, angegriffen wirst vom Teufel, blas die Posaune. Weißt du, was du, wenn ein Dieb kommt und dir deine Tasche stehlen möchte oder dein Portemonnaie stehlen möchte, dann musst du schnell um Hilfe rufen, dann wirst du auch Hilfe bekommen. Du musst dich nicht bestehlen lassen. Blas die Posaune. Schlagt Alarm. Also wenn du vom Feind verfolgt wirst, in deinem Land, in deinem Leben, in deiner Situation, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, wo auch immer, schlagt Alarm. Eure Trompete, ich habe Blasinstrument gespielt, ich weiß, was es ist, da musst du schön üben, damit du Ansatz hast. Wenn du nicht geübt hast, hast du keinen Ansatz. Dann kriegst du einen Ton raus, als wenn du auf der Toilette sitzen würdest. Du kriegst keinen gescheiten Ton. Und dann in der Bibel heißt es, wenn die Posaune nicht klar bläst, wer soll sich zum Kampf rüsten? Üben. Und dann musst du die Lippen schön zusammenziehen und immer wieder üben. Stimmt dein Ansatz? Also bei der Musik, bei Posaune und bei Blasinstrumenten heißt es, stimmt dein Ansatz? Stimmt dein Ansatz? Hast du geübt? Und ein guter Musiker, wenn der braucht seine Trompete nicht mitnehmen, dann nimmt er immer sein Mundstück und dann blast er. Und dann übt er, dass sein Ansatz ist. Und wenn er einen Tag nicht geübt hat, merken die anderen nicht, aber er merkt es. Er merkt es. Und wenn du einen Tag nicht gebetet hast, wenn du einen Tag nicht gerufen hast zum Herrn, wenn du einen Tag nicht die Posaune geblasen hast, und wir sollten, sobald der Feind dich angreift, nicht warten, bis er dich angegriffen und erschlagen hat. Du musst die Posaune blasen. Hilfe, da kommt er schon. Und da wird er sich hüten. Aber weißt du, unser großes Problem ist, warum wir kein Siegesleben haben? Wir blasen viel zu wenig die Posaune. Lieber einmal zu viel blasen als zu wenig. Immer und immer wieder. Herr, ich brauche dich. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Hier, also, wenn ihr in eurem Land kommt und Krieg angesagt ist, dann solltet ihr zusammenrufen, Gott wieder auf den Plan rufen, Gott erinnern. Wann hast du Gott erinnert über deine Situation das letzte Mal? Und der Feind möchte nicht, dass du deine Posaune blast, dass du dich mit Gott vereinigst und dass Gott dir zu Hilfe eilt und dass Gott dich von hinten über unterstützt und eingreift in deinem Leben. Er möchte, dass du ihn loslässt, den Herrn. Dass du dich nicht um ihn kümmerst. Aber in dem Augenblick, wo du die Posaune blast, und die Posaune wurde geblasen im alten Israel und am allermeisten nicht nur zu Notzeiten. Weißt du, wir sollen die Posaune auch blasen zum Jubeljahr, zum Halljahr. Und wenn ich das Halljahr in der Bibel betrachte, das, also jetzt für die Juden, das ist für die Christen, steht ja noch aus, das Halljahr. Also wenn wir beim Heiland sind oder wo auch immer. Wir blasen zum Halljahr, zum Jubeljahr. Und da heißt es, du kommst wieder zurück, wenn du dich verschuldet hast und alles verloren hast, du kriegst wieder dein Erbteil zurück. Du solltest viel mehr die Posaune blasen. Und normalerweise alle 50 Jahre ist Halljahr in Israel gewesen. So 50 Jahre. Denk, hast du schon Posaune geblasen und hast du alles bekommen, was du in deinem Leben bisher vermasselt hast, was du in deinem Leben verbaut hast, was du in deinem Leben verloren hast? Blas die Posaune, heißt es hier, zum Jubeljahr, zum Halljahr des Herrn und so weiter, dass wieder alles zurückkommt. In dem Augenblick, wo du bläst, kommt wieder alles an dem Platz, wo es hingehört. Und du kriegst sogar beim Hiob und Hiob bekam das Doppelte zurück. Blas die Posaune, wenn der Teufel hinter dir her ist. Hupe. Die Schweizer sind verrückt. Ich lebte zwei Jahre auf jeden Fall ganz in der Schweiz. Ich war Schweizer. Und in der Schweiz, die Schweizer sind verrückt. Wenn du so in die Kurven fährst, immer hupen. Selbst wenn es niemand kommt, die hupen in der Kurve. War zu der Zeit noch erlaubt, nur es gab nur ein paar Stellen, wo man nicht hupen durfte. Aber sonst immer in jeder Kurve, wenn du reinkamst, hupen. Und das alles, sobald du in eine Kurve, in eine Schnittstelle deines Lebens kommst, hupen, rufe den Herrn an. Blas die Posaune. Und so eine Hupe ist nichts anderes wie eine Posaune. Hupe. Und dann passt der andere schon auf. Denn sonst passiert es ja wie bei dieser Schlittenfahrt da in der Schweiz. Dann stoßen zwei zusammen und einer stirbt dabei. Oder eine. Wir müssen hupen, warnen. Horch, ich komme. Halleluja. Und dann drückst du auf die Hupe. Wir haben verlernt zu hupen. Der Teufel hat gesagt, pssst, nicht aufregen die Leute. Ruhig bleiben. Verhaltet euch sanftmütig. Verhaltet euch still. Weißt du, Religion ist Privatsache, gehört in deiner Kammer. Religion gehört nicht im Alltag, nicht in der Politik, nicht in der Gesellschaft. So hat der Teufel die Christen schwach gemacht. Blast die Posaune. Drückt auf das Horn. Posaunt hinaus und schau dann, was Gott tut, wie er plötzlich auf den Plan kommt. Was ist los? Was kann ich für dich tun? Und er kommt und Gott will was für dich unternehmen, aber du musst ihn rufen. Er will dich segnen. Er will dich weiterbringen. Er will dir deine Schulden, dass sie wieder bezahlt werden. Weißt du, du wartest auf ein Wunder und denkst, der liebe Gott weiß doch alles. Aber Gott will gebeten werden, Leute. Gott weiß alles. Gott weiß, was dir fehlt. Noch ehe du geboren wurdest, hat er schon alles gewusst. Aber er will gebeten werden, und zwar im Detail. Und er will, wenn du an eine Schnittstelle kommst, rufe mich an. Und so eine Kurve, ich reiche die Zeit nicht mehr, aber alle 7 Jahre. Du hast jetzt Geburtstag heute. Gott segne dich. Und weißt du, so alle so Schnittjahre, so 7, 14, 21, 28, 35 und so weiter. So alle Schnittjahre, alle 7 Jahre, das sind wichtige Jahre. Und die Frage ist, wo warst du? Und wenn du dein Leben durchgehst, alle 7 Jahre, das ist immer der Moment, entweder geht es aufwärts mit dir oder geht es abwärts. Gerade so die Kurve, du musst hupen in der Kurve. Signal, Herr, ich brauche dich. In der Pubertät, mit sieben kommt man in die Schule, mit 14 wird man sexuell reif und so weiter, Pubertät, dann mit 21 heiratet, geht man ins Leben hinaus, mit 28 fängt man an zu arbeiten richtig und so weiter und so geht es. Und dann alle 7 Jahre sind so Schnittjahre. Und dann das 50. Jahr, das Halljahr, Herr, guck mal, jetzt bin ich dran und dann geht es weiter, 60 oder 62, 63, 64, 65 und es geht weiter 70, eine Dekade von Jubel, von Sabbatjahren. 7 Jahre ruht das Land und dann beginnt was Neues wieder sich zu entwickeln. Es wäre so ein großes Thema. Aber überleg einmal, diese Schnittstellen in deinem Leben, die sind ganz wichtige Schnittstellen. Gerade da greift der Teufel an. Wenn du in die Schule kommst, wirst du rausgeschmissen vom Elternhaus. Ich habe geheult wie Kind, ich habe gesagt, meine Mutter mag mich nicht, meine Mutter liebt mich nicht, die lässt mich da fremden Leuten, überlässt mich fremden Leuten. Und so weiter. Und ich habe nicht kapiert, dass die Lehrerin nur gut mit mir meint und mir Lesen und Schreiben beibringen möchte. Aber dann geht's weiter. Wo versucht der Teufel, die Menschen zu Fall zu bringen? In der Pubertät. Wo versucht der Teufel, dann fertig zu machen? Es ist immer diese Kurven. Da sollte sie Posaune Gottes blasen. Und hinausposaunen und sagen, der Herr ist mein Schild, der Herr ist meine Hilfe, der Herr ist meine Zuflucht, der Herr ist meine Stärke, der Herr ist meine Burg, der Herr ist mein Leben, der Herr. Und dann kommst du in Rente, da können wir jetzt ein bisschen wie überspringen, das Mittelalter. Dann kommst du in den Ruhestand und so weiter, was danach alles kommt. Das sind auch kritische Jahre. Und da brauchst du auch die Hilfe Gottes. Und der Teufel ist gerade hinter dir her, vor allem wenn du dann in Ruhestand kommst. Ich denke, im Osten, als die Wende da war, war auch sowas Dramatisches. Kommt ein Bruder, sagt der Bruder, mach du das Bet mit mir, ich kriege die Augen nicht mehr zu. Ich bin auf dem Weg zum Gottesdienst gegangen und am Baum hing ein Mann. Ein Rentner, der verzweifelt war, der sein Leben Ende gemacht hat. Und das ging ein paar Mal, also da in der Gegend war ein Seniorenhaus und ein Seniorenheim und Leute waren verzweifelt, die haben die Wände nicht mehr verkraftet. Und diese Schnittstellen, entweder verkraften wir, schaffen wir es mit Gottes Hilfe oder wir zerbrechen dabei. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder widerstehen wir dem Teufel fest und du kannst nur widerstehen, indem du die Posaune ansetzt und bläst und den Herrn um Hilfe anrufst. Und der Herr sagt, ich will mich deiner erinnern. Ach ja, der Samatut ist auch noch da. Den muss ich jetzt in Engel schicken. Ich muss jetzt eingreifen. Ich muss jetzt irgendwie was mobil machen, eine Armee mobil machen. Gott will eingreifen, aber er will gebeten werden. Das wollen wir tun. Lass uns aufstehen. Gott möge uns segnen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns hörst, dass du uns kennst von Ferne, noch ehe wir rufen. Und deshalb kommen wir zu dir heute Abend und wir danken dir, Herr Jesus, dass du jeden, selbst den schwächsten Ruf verstehst. Und du sagst, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Vater, ich segne die Geschwister, die da sind, die dein Wort heute hören und dein Wort verstehen. Halleluja. Amen.